After reviewing the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind wieder versammelt, um nicht nur über College Football zu reden, aber nämlich auch über unsere Serie, die lebt. Es sind wieder Head Coaches entlassen worden. Wie jede Woche inzwischen, muss man ja sagen. Und der hier, der jetzt heute, beziehungsweise diese Woche entlassen wurde, der kam irgendwie mit Ansage, mit das Besprechen. Wie später, es gab Blowout-Spiele, es gab packende Matches, es gibt einen Commissioner der Pac-12, der sich, glaube ich, jetzt ein Ruderboot genommen hat und nach Hawaii rudert. Dann hat er die nächsten 6 Monate keinen Stress. Und ja, all das wollen wir erstmal besprechen mit Jan Wegwerth, der Einzige, der die Runde bisher überstanden hat. Ich weiß nicht, also Cell wissen wir ja, bewirbt sich ja die ganze Zeit für einen neuen Headcoach-Posten in Texas. Meinst du, Christian hat schon bei Florida angeklopft, Jan?
Das ist eine gute Frage. Ich würde ja eher vermuten, dass es etwas mit der Austragung des Schimmel Bowls zusammen zu tun hat. Also dass das Preview und jetzt das Review des Schimmel Bowls Florida State gegen Boston College ihn irgendwie so mitgenommen hat und vielleicht auch das spannende Spiel so mitgenommen hat, dass er dem Ganzen jetzt erstmal fern bleibt. Ich bin noch da, mehr schlecht als recht, aber was soll's. Irgendwer muss ja mit dir reden.
Was soll das denn heißen?
Naja, ist ja keiner mehr da. Ich bin wieder allein auf dem Sofa. Also ja. Daher, komm her, mach's dir bequem. Ich rück auch ein bisschen.
Gut. Gibt's irgendwie eigentlich einen Zwischenstand aus dieser ganzen Matchen, den wir mal vielleicht mal kurz ansprechen müssen? Weil es passiert ja immer meistens dienstags und mittwochs und das ist so ein bisschen außerhalb unseres Radars, weil halt für den Aufnahmetermin und die Ausstrahlung ein bisschen ungünstig. Gibt's da irgendwas zu sagen?
Ich möchte nichts zu Buffalo sagen.
Nee,
und Overtime-Niederlagen sind bei meinen Teams sehr beliebt. Das gab es letzte Woche. Es gibt in der Tat sozusagen Entscheidungen. Also die Mac West ist von Northern Illinois gewonnen worden. Jetzt schon, da steht schon fest. Und die Mac East wird nächste Woche in einem direkten Duell entschieden zwischen Kent State und Miami. Von daher haben wir da ein relativ klares Bild. Das haben wir nicht in allen Conferences. Und Northern Illinois, ein Team, das letzte Saison 0 Spiele gewonnen hat und jetzt halt im MAC Championship Game steht. Ob das jetzt das richtige Team in Anführungsstrichen ist und das beste Team der MAC West, darüber kann man trefflich streiten. Ich würde sagen nein, aber sie haben halt die entscheidenden Spiele gewonnen und dann steht man halt irgendwann im Championship Game. So einfach ist das manchmal.
So einfach ist das. Ich fürchte bloß, dieses Kent State gegen Miami mit dem Termin Samstag um 18 Uhr wird leicht im Schatten stehen von Michigan gegen Ohio State. Also auch
ganz leicht.
Wenn es darum geht, was so in Ohio für Football relevant ist.
Ganz, ganz leicht nur. Aber es ist mein Second Screen. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich auch einer von wenigen sein. Aber da mich die beiden Teams interessieren und da es, wie in der MAC üblich, wahrscheinlich relativ viel Punkte hageln wird, ist es vielleicht ganz nett. Und da ich ja sonst auf Defense-Football stehe, ist die MAC so meine kleine Sünde, denn dort wird relativ wenig Defense-Football gespielt. Und egal, ob Lauf oder Pass, es fallen sehr, sehr viele Punkte.
Gut. Also haben wir schon mal einen Termin für Samstag eingetragen. Dann schauen wir mal, was passiert ist. Dennoch von Freitag auf Samstag die Nummer 19 San Diego State schlägt UNLV 28-20 und die Nummer 24 Houston schlägt Memphis 31-13. Und das Ergebnis von Houston wird man unabhängig vom eigenen Ergebnis in Cincinnati mit Freude zur Kenntnis genommen haben.
Jeder Sieg von Houston ist gerade wichtig für die Bearcats, das muss man so deutlich sagen, denn Houston ist ja gerade mehr oder weniger knapp gerankt worden auf 24 vom Komitee. Das wird sich jetzt natürlich nicht nach unten ändern durch diesen doch relativ überlegenen Sieg gegen Memphis. Houston ist in guter Form. Clayton Tune hat sich ja so ein bisschen heimlich zu einem der besseren Major Quarterbacks entwickelt. Wir haben, oder ich habe ja schon über Tank Dell gesprochen, den einzigen Menschen mit dem Spitznamen Tank, der gleichzeitig aussieht wie ein Streichholz. Die Defense macht sich, hat vorne guten Pass Rush, hinten mit Marcus Jones einen echten Playmaker auf Cornerback. Das ist ein unangenehmes Team. Das sollte Cincinnati in 2 Wochen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vorher sollen natürlich die Cougars, wenn möglich, alles gewinnen, damit Cincinnati noch einen Quality-Win mehr hat.
Die Houston Cougars, die am Wochenende gegen UConn spielen.
Na gut, das sollte auch vielleicht mit dem zweiten Anzug klappen.
Man munkelt. Und die Bearcats spielen gegen East Carolina. Gut, das sind das drittbest gerankte Team in der AAC. Also zumindest Cincinnati beendet die Saison vom Schedule her intern on the high note, sagen wir es mal so.
Ja, das lässt sich so sagen. Also East Carolina ist jetzt kein Bombenteam, aber zumindest leidlich gefährlich, hat mit Holton Arlas einen Quarterback, der vor 2 Jahren mal so vor komplett steil gegangen ist für ein paar Spiele. Das hat er sich nicht bewahren können. Wer weiß, ob er sich vielleicht mal aufgehoben hat, jetzt alles nur für dieses eine Spiel gegen Cincinnati. Ich glaube da zwar nicht dran, aber das werden wir dann sehen.
Gut, dann Washington State schlägt Arizona 44-18. Das behalten wir im Hinterkopf für die Situation in der Pac-12. Und ansonsten Air Force schlägt Nevada 41-39 nach dreifacher Overtime. Also, da war schon nach 3 Overtimes entschieden. Nicht erst nach 328 wie zwischen Penn State und Illinois. Es geht also auch mal schneller. Sehr schön. Dann kommen wir zum Samstag. Georgia schlägt Charleston Southern 56-7. Und ich glaube, über dieses Spiel müssen wir nichts sagen. Das war halt FCS gegen FBS. Dann schauen wir auf die Nummer 2 Alabama gegen die Nummer 21 Arkansas. Ein 42-35 und ja, Arkansas in den Ports jetzt nicht mehr gerankt. Da muss man sich schon fragen, also wenn du mit einem Touchdown gegen Alabama verlierst, ob das dann noch nicht Top 35 wert ist, aber egal. Ja, Arkansas, knappe Niederlage, Alabama, ja, war das jetzt ein Scare?
Ja, war schon, weil also Alabama war zwar eigentlich durchgehend in Führung und immer so zwischen One- und Two-Scores, aber Arkansas kam halt immer wieder ran. Und von daher, doch, fand ich, würde ich schon sagen, also wenn man immer wieder kämpfen muss, um das ganze Spiel dann doch zu entscheiden und immer wieder so halb in einer Vorentscheidung entlang kratzt und dann wieder nicht, dann glaube ich, muss man das schon als Scare bezeichnen und muss man natürlich auch Arkansas loben, dass die natürlich gegen Alabama so mitgehalten haben. Story des Spiels ist sicherlich Bryce Young, der Quarterback von Alabama, der den Schulrekord mit 559 Pass-Yards bricht. Der alte Schulrekord, nicht Tua, nicht Mac Jones, nicht mal irgendein AJ McCarron spielt oder so, nicht mal so Legenden wie Joe Namath oder Candace Stabler, sondern freaking Scott Hunter, 1969, 484 Pass-Yards, der hat lange gehalten und wurde jetzt dann mit Pauken und Trompeten überboten. Das kann man vielleicht so deutlich sagen, denn da sind ja dann doch gut 80 Yards zwischen.
Weiß man mehr über dieses Spiel von 1969, weil 484 Pass-Yards 1969 ja. Klingt irgendwie so total anachronistisch.
Ja, und vor allem von einem Quarterback, der jetzt, sagen wir mal, nicht zu den ganz Großen in der Alabama-Geschichte gehört. Aber da muss irgendwas passiert sein. Vielleicht gab es irgendein Matchup mit irgendeinem Receiver, der halt immer frei war. Und dann hat man halt wahrscheinlich auch mit relativ wenig Passversuchen und relativ wenig Completions halt sehr viele Pass-Yards geworfen. Wo man sagen muss, das ist ja auch hier beeindruckend, ist ja auch hier nur 40 Passversuche gewesen, also nur in Anführungsstrichen. Und zwar, das denke ich, ja, hebt Bryce Young auch so ein bisschen in den ganzen Heisman-Diskussionen nochmal an. Es ist eine Arkansas-Defense unter Barry Odom, dem Ex-Mizzou-Headcoach, die sehr, sehr schwer zu bepassen ist. Eine Off-Zone mit sehr enger Zone-Coverage, oft nur 3 Linern, die dann eben für den Pass-Rush sorgen oder höchstens 4 und der Rest geht in Zone. Die halten alles in front of you. Gegen die konnte kaum ein Team besonders gut passen. Die haben unter 200 Pass-Yards pro Spiel bisher nur zugelassen. Und nun kommt Bryce Young und ballert die mal so richtig weg. Und vor allem, er hat sie halt over the top geschlagen. Er hat mehrere exzellente Deep Balls auf Jameson Williams, auf seinen Speedster-Receiver geschmissen. Bryce Young war in diesem Spiel erneut wirklich absolut großartig. Dieses Pocket-Movement ist grenzgenial. Diese Poise, das wirkt manchmal wie ein erwachsener NFL-Quarterback. Klar hat er Waffen. Aber er hat jetzt auch nicht längst nicht das Arsenal von dem späten Hurts, von Tua oder Mac Jones. Das ist ja schon, diese vier Top-Receiver, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes und ja, wirklich sehr beeindruckend. Aber auf der anderen Seite, die Defense der Tide muss natürlich ein bisschen Sorgen machen. Die haben einen super Pass-Rush mit Will Anderson, in den ich mich wirklich jedes Spiel neu verlieben kann. Der bleibt auch bei jedem Spiel. Also das wäre jetzt wieder so ein Defender, wo man über Heisman redet. Der wird ihn natürlich nie bekommen, aber er hätte es verdient. Henry To'o mit einem Monsterspiel, also die Linebackers insgesamt sind recht viel geblitzt, auch für Saban-Verhältnisse, aber diese Secondary ist halt wirklich anfällig wie nix, und zwar nochmal mehr, als ich eh schon dachte. Ich meine, KJ Jefferson, der Quarterback von Arkansas, ist bisher jetzt nicht als der große Passfeuerwerk-Quarterback in Erscheinung getreten. Hier ging es aber hervorragend, und so blieb halt Arkansas auch lange im Spiel. Gerade dieser eine Catch-and-Run von Traylon Burks gegen die gesamte Barmer-Secondary, es war schon, ja, entweder eindrucksvoll oder peinlich, je nach Perspektive. Und wie gesagt, Arkansas, Respekt, die haben alles versucht. Sam Pittman, der Headcoach, hat alles versucht. So ein Field-Goal-Fake-Jump-Pass. Wir hatten das ja schon als Punt-Fake-Jump-Pass von LSU gegen Alabama. Jetzt hat man es halt wieder gegen Alabama gemacht, nur mit einem Field, aus einer Field-Goal-Situation raus. Der Holder war es, genau. Also der Panther und der Holder. Da weiß man halt gleich, naja, dass irgendeine Stirnader von Nick Saban wahrscheinlich explodiert ist in dem Moment, nachdem sie zweimal jetzt gegen so einen Special Teams Jump Pass da sehr offen waren. Und Saban wirkte echt angefressen nach dem Spiel. Der hat ganz schnell, sonst ist es ja so nach dem Spiel, ist er dann, also während des Spiels richtet er sich auf, nach dem Spiel gibt er dann Komplimente an Gegner und Komplimente an sein Team. Aber diesmal hat er ziemlich lange aufgezählt, was alles nicht gepasst hat. Also diese Defense müsste besser performen. Die Secondary sieht nicht gut aus, die Special Teams. Also hat er doch relativ deutlich gemacht, dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit dem Spiel außerhalb des Ergebnisses. Das ist natürlich okay. Und wir werden sehen, ob er da irgendwelche Anpassungen vornimmt, weil es gab ja durchaus Spiele, wenn wir an Ole Miss denken, wo Alabamas Defense gegen eine sehr gute Offense ziemlich dominant aussah. Ich weiß nicht, warum diese großen Schwankungen, woher die kommen. Ist mir nicht ganz erklärlich.
Also man hätte Mäuschen spielen, also man oder man will Mäuschen spielen beim Training von Alabama diese Woche, ne?
Ja, gerade am ersten Tag, vielleicht das Videostudium vom Spiel oder so, da könnte es hochhergehen.
Ja, nun, ich habe übrigens mal geschaut, dieses Spiel von 1969, während du gerade referiert hast.
Ja,
weißt du, wer der Quarterback auf der anderen Seite war?
Nee.
Ich sage nur Ole Miss.
War es Manning?
Ja.
Papa. Okay.
Manning.
Archie. Ja, logischerweise.
Eher nicht das einige sicher.
Nee, so alt sind die alle noch nicht. Also selbst Peyton, der nicht bei Ole Miss gespielt hat, ist nicht so alt. Aber
auch sein Nacken vielleicht, aber sonst ja. Nee. Archie Manning tatsächlich. Offensive Shootout mit sämtlichen NCAA-Rekorden und 9 SEC-Records. 33-32 Alabama.
Ja, das war, ich meine, das war natürlich zu der Zeit, wo es eben noch nicht diese ganz hohen Ergebnisse gab, war das natürlich schon ein ziemlicher Shootout, auf jeden Fall.
Vor 62.000 Zuschauern.
Ja. Warum nicht?
Ordentlich. Die Woche davor hatte man Southern Miss mit 63-14 aus dem Stadion geprügelt. Ja gut, aber halt Southern Miss. Aber der Rest ist tatsächlich um einiges enger gewesen. Gut, also, so viel zu Scott Hunter, der später dann als Quarterback von den Packers gedraftet wurde. Und
genau.
Bryce Young und zu Alabama und zu Arkansas. Alabama, nächster Termin natürlich jetzt am Wochenende der Iron Bowl gegen Auburn. Das natürlich der Klassiker am Thanksgiving-Wochenende 21.30 Uhr dann das CBS-Spiel. Wir schauen weiter, was so passiert ist. Und im Spielplan steht, dass Oregon bei Utah antreten sollte, Jan. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass nur Utah auf dem Platz stand. Oregon verliert 7-38. Ja, auch da mit einer Phase, die so ein bisschen an letzte Woche, tut mir leid, Cell, an Kansas gegen Texas erinnerte, weil du stehst da mit 0-14 als Oregon, eine Minute vor Schluss, und dann ist da ein dritter Versuch, wo sich alle denken, naja, so jetzt müsstet ihr als Defense mal halten. Und dann gehst du nicht mit 0,14 oder 0,17 in die Halbzeit, auch nicht mit 0,21, sondern mit 0,28, weil du nicht nur einen Touchdown kassiert, sondern danach den Ball so bewegst und Utah so die Auszeiten nimmt, dass du tatsächlich noch einen 78-Yard-Punt-Return zur Halbzeit kassierst. Wie das möglich ist, ist mir immer ein Rätsel, aber ich meine, kick das Scheißding noch einfach ins Aus. Ja, 0,28 und dann war es vorbei.
Ja,
also ich hab bei sowas, und ich meine, ich kann ihn verstehen, immer Tom Coughlin nach dem Return von Deshaun Jackson so vor den Augen, wie er mit hochrotem Gesicht seinen Panther zur Sau macht.
Der Panther hat auch nicht mehr so lange überlebt in der NFL und bei den Giants, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Also der hat dessen Karriere war jetzt nicht noch ultra lang danach.
Aber ich meine, ich kann es irgendwo verstehen.
Ja, auch in diesem Fall, ne? Das ist halt.
Ja, kick das Scheißding ins Aus, kein Return, Ende. Wir sind nicht in der XFL.
Nee, ich meine, dann hätte Utah noch einen Spielzug gehabt oder so.
An der 21.
Ja, soweit, ja, oder an der eigenen 40 vielleicht. Ne? Also das ist ja durchaus möglich, wenn der jetzt nicht so arg weit geht oder was auch immer, aber man kann ja diese Angle-Kicks, ob der dann da wirklich out of bounds geht oder ob man da ein bisschen auf Nummer sicher geht und den vorher rausschießt. Ich kann es auch nicht verstehen. Aber es war natürlich dann genau der Moment, in dem das Spiel dann wirklich out of reach ging. Aber insgesamt muss ich sagen, Utah, Respekt, das war eine Coaching-Demonstration, die ich sehr selten erlebt habe. Es war ein offensiver Gameplan zum Einrahmen von Andy Ludwig, von dem OC. Play to your strength und umgehe die Stärken des Gegners. Die haben konsequent darauf reagiert, wo Kayvon Thibodeau aufgestellt war. Sie haben einen klaren Gameplan gehabt. Run Game mit Tavian Thomas, mit dem Bruiser. Gelegentlich die beiden anderen Backs, die etwas schnelleren Change of Pace Backs, Pledger und Bernard. Aber fast alles ging weg von Thibodeau. Und sie haben das wirklich gut gemacht. Sie haben dann oft eben irgendwelche Counters und mit vielen Pullern, also pullenden O-Linern, wo sie mehrere Third and Long Conversions per Lauf konvertiert, also mehrere Third and Longs konvertiert haben, wo ich mich als DC extrem aufregen würde. Ich meine, es war jetzt nicht so, dass das ein Passfeuerwerk von Utah war. Sie haben halt immer gespielt mit 12 Personal, mit 13 Personal, also mit zwei oder drei Titans. Daraus
50
dann,
Läufe.
Ja, daraus dann gelaufen, daraus Play Action und auch da vor allem auf die Titans, vor allem auf Brent Keithy, den konnten die Ducks über die Mitte nie in den Griff bekommen. Sie haben Cam Rising, den Quarterback, auch hier Rollouts weg von Thibodeau, Quick Passes, damit Thibodeau nicht eingreifen kann. Den kann man nicht ganz ausschalten. Der hat dann noch seine Plays gemacht und der hat auch ein super Spiel gemacht, weil der hat natürlich den eingeschränkt hat vom Play Calling. Aber sie haben ihn halt weitgehend neutralisieren können. Der Rest hat dann eben nicht so gut gespielt wie Thibodeau. Das war wirklich sensationell. Sie haben Ball Control gemacht, sie haben die Uhr laufen lassen, sie haben lange Drives initiiert. Das war wirklich nah an Perfection. Und dann eben natürlich auch ein günstiger Spielverlauf. Du hast es gerade angesprochen. Die zwei Touchdowns. Auf der anderen Seite zwei vergebene Field Goals. Es steht 0-14 statt 6-14. Und da wurde man bei Oregon, glaube ich, schon so ein bisschen unruhig. Man hat den Lauf vielleicht auch ein bisschen früher aufgegeben, denn Anthony Brown, mit dem kann man einfach keine reine Passing-Offense spielen. Zumal ja auch ein paar Receiver fehlten bei den Ducks. Und dann eben nach dem zweiten Mist-Field Goal war ja wirklich dann die Katastrophe. Erst der ziemlich explosive Touchdown-Drive der Utes, eben mit den Pässen auf Keithy. Und dann als Krönung dieses Timeout von Kyle Whittingham Sekunden vor der Halbzeit. Da hat Oregon ja vorher schon, ne? Sie versuchen erst mit zwei Pässen noch was zu bewegen. Die gehen beide incomplete bei unter 30 Sekunden. Dann kommt halt der Lauf, folgerichtig, weil man eben mit, was weiß ich, 15 Sekunden auf der Uhr oder 17 oder was auch immer nicht mehr viel anstellen kann. Und dann macht Whittingham das einzig Richtige. Naja, was soll's? Er hat ja nichts zu verlieren. Dann nimmt er halt die Auszeit und bringt halt seinen Punt-Returner Britton Covey ins Spiel. Und der nutzt es halt spektakulär. Sie haben ihn ja auf der einen Seite festgepinnt, aber dann bricht er halt einmal komplett übers Feld auf der anderen Seite durch. Britton Covey seit 2015 dabei, 2 Jahre auf Mission dazwischen. Einer der wenigen aktiven College-Spieler, die ich noch in meinem alten Forum irgendwie begleitet habe. Aber ja, er hat's wieder getan, ist ein guter Returner. Und da war es durch, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Da war es durch. Oregon hat diesen einen Coverage-Bust dann noch ausgenutzt von den Utes. Aber da war dann nichts mehr zu holen. Und da war Utah dann auch einfach in den Trenches zu stark. Das war beeindruckend, wie man mit so einem Gameplan so gut executed ein Team schlagen kann, was von den Einzelspielern deutlich talentierter ist. Respekt an Utah. Haben sie sich verdient. Und nun ist es ja wahrscheinlich, aber noch nicht endgültig so, dass sie eben im Pac-12 Championship Game ein Rematch bekommen werden mit den Oregon Ducks. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz durch. Darüber werden wir ja gleich noch reden.
50 Läufe für 208 Yards klingt natürlich nicht ganz so spektakulär, aber 4,2 Yards pro Lauf, da spielt's auch einfach eine Defense kaputt irgendwann. Ja, also Sewell tackelt halt 10 Mal, der pumpt dann aber auch, weil wenn er 10 Mal tackelt, wird er auch 20 Mal oder 30 Mal weggeblockt und überrannt. Irgendwann pumpen die alle.
Ja, der hat halt trotzdem, also der hat schon ein paar sehr gute Plays gemacht. Ist richtig. Und vor allem Longest Run 17 Yards. Also die hatten im Run-Game, was eben ihre Basis verhalten, sie halt kein wirkliches Big Play. Sie hatten ein Big Play von Keith im Pass-Game über die Mitte. Und ansonsten waren das halt alles unter 20 Yard-Plays. Aber die haben halt die ganze Zeit die Uhr bewegt. Diese Drives dauerten gefühlt immer ewig. Und wie gesagt, wirklich super Gameplan. Ist alles aufgegangen, was sie sich vorgenommen haben. Respekt an Utah. Wirklich absolut genial.
Ja, also Oregon braucht sich keine Hoffnung mehr auf die Playoffs machen. Utah übrigens auch nicht. Aber wie bewerten wir eigentlich diese Utah-Ute-Saison? Weil die hatten ja den Quarterback-Transfer von Baylor. Der hat ja nach drei Spielen in den Sack gehauen, nachdem er gebencht wurde. Und seitdem läuft er.
Ja, du hast es gesagt. Was soll ich, also Cam Rising ist die bessere Alternative. Ist eben auch jemand, der, das konnte Brewer auch, aber er kann halt, er macht keine Fehler. Das ist das erste große Moment, wenn du so eine Offense spielst, darfst du keine Fehler machen. Der wirft halt kaum Interceptions, glaube ich, zwei gehabt die ganze Saison. Der kann noch nebenbei laufen, der verteilt den Ball gut. Sie spielen eben diese sehr lauflastige Offense, die eben auch sehr viel in der Mitte agiert, eben mit diesen ganzen Titans, die sie haben. Das ist eine Stärke. Sie haben halt auf der Titan-Position ein paar mehr Spieler, die gut blocken können, die auch gut fangen können. Warum willst du es dann nicht so spielen? Tun wenige. Utah tut's. Und und in der Defense haben sie halt einfach einen super Linebacker, insbesondere mit Devin Lloyd, der auch hier wieder ein gutes Spiel gemacht hat, mit Nephi Sewell, also dem nächsten Sewell-Bruder, die halt hinter der Line halt wirklich ziemlich viel wegräumen. Das ist, die Line ist nicht schlecht, die haben einen vernünftigen Pass Rush, keine besonders bekannten Spieler und vielleicht auch keine Spieler außerhalb von Devin Lloyd, die jetzt in der Draft besonders hochgehen, aber die Einheit funktioniert. Ja, sehr, sehr gutes Team, wie immer sehr gut gecoacht, sehr gut eingestellt, werden unangenehm zu im Rematch oder vielleicht dann auch, ist ja durchaus auch möglich, dass Utah vielleicht noch ein New Year's Six Bowl erreicht. Who knows?
Ja, wir sprechen über die Pac-12 und da kann sich Christian Schimmel nicht nehmen
da ist
lassen,
er.
Natürlich sofort dazu zu stoßen. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bitte meine Verspätung freundlicherweise sowohl von euch als auch den geneigten Hörerinnen und Hörern durch meine kommunalpolitisch unfassbar relevante Arbeit zu entschuldigen. Aber jetzt bin ich ja da und jetzt kann die Langeweile losgehen.
Oh, das Wochenende war ja alles andere als langweilig, Christian. Also von daher, damit holst du uns nicht ab.
Nee, was mich übrigens gerade abgeholt hat, ist, dass Jason Garrett nicht mehr OC der Giants ist. So sad.
Ja, das haben wir auch.
Ja.
So, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, meine Leitungen sind heute etwas länger. Aber.
Die in den Westerwald ja eh.
Ja, der war zu einfach, ich weiß. Ihr habt gerade, so also wie ich das wahrgenommen habe, die so übliche Utah-Klatsche gegen den Favoriten, hallo, wir können es euch doch noch zeigen, gesprochen. Sehr gut. Gefällt mir. Ich habe es gesehen, habe im Kopf geschüttelt und dachte mir, Pac-12 as usual.
Ja, Pac-12 as usual, genau. Gut. Die übrigens Pac-12 as usual, die Konstellation ist ja folgende. Jan hat es ja schon gesagt, Utah steht da mit dem Pac-12-Finale und braucht noch einen Gegner. Nun ist es so, dass nächste Woche ein Duell in Oregon stattfindet und eins in Washington zwischen beiden Teams der besagten Bundesstaaten. Also Oregon gegen Oregon State und Washington gegen Washington State, also der Apple Cup und der ehemals Civil War.
Ist es immer der Civil War? Who cares about wording? Als Sozialwissenschaftler weiß ich, dass Sprache vollkommen egal ist, um Hierarchien zu weit.
So, ja. Genau. Materialismus pur.
Gut, und das Ganze also bei Oregon und bei Washington. Und die Konstellation ist im Augenblick folgende. Oregon ist in der Pac-12 6-2, Washington 5-3, Oregon State 5-3. Gewinnt Oregon State und verliert Washington State, ist Oregon State im Finale, weil direktes Duell gegen Oregon gewonnen und Washington ist dann raus.
Du machst es zu kompliziert schon wieder.
Gewinnt Oregon, es steht Oregon im Finale, weil sie haben die bessere Bilanz. Da, wo es haarig wird, ist, wenn alle bei 6-3 enden. Sprich, wenn Oregon State gewinnt und Washington State, dann wäre Washington State im Pac-12-Finale, weil dann wird rangezogen die Bilanz gegen die anderen Teams der Pac-12 Nord. Und da liegt Washington State vorne, weil gegen wen hat Oregon eingelegt? Gegen Stanford, genau. Ist es nicht fantastisch? Also wir können noch Utah gegen Washington, gegen Interims-Headcoach Washington State bekommen.
Ja, man hätte es auch einfacher machen können. Oregon gewinnt bei eigenem Sieg, Washington State gewinnt bei Niederlage, bei eigenem Sieg und Niederlage von Oregon, Oregon State gewinnt bei eigenem Sieg und Niederlage von Washington State.
Ganz ich wollte nur erklären, wieso es so ist.
Das wird den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich relativ egal sein, aber ja.
Das ist aber journalistische Sorgfalt, Jan.
Na gut. Ja, da bist du hier aber eigentlich völlig falsch, aber gut. Auf einer Sympathieskala, ich würde es den Beavers tatsächlich gönnen.
Go Beavs!
Die haben jahrelang nur aufs Maul bekommen und ich glaube aber, wenn du mich fragst, was ist das wahrscheinlichste Szenario, Oregon gewinnt das Spiel. Hashtag Talent Gap. Aber ich würde es den Beavers tatsächlich gönnen und es wäre halt lustig, wenn Oregon dann im Pac-12-Finale wieder Utah verprügelt, wie das vor ein paar Jahren schon mal vorletztes Jahr so gelaufen ist. Aber gönnmäßig bin ich da bei den Beavers, ja.
Das Pac-12-Finale übrigens im Allegiant Stadium in Las Vegas.
Las Vegas, Baby.
Genau, mal was anderes als, wo war es bisher, Levi's Stadium, ne? Ja. Als bei den 49ers. Also Utah gegen Oregon oder Washington State oder Oregon State. Das war das Duell der 3 gegen die 23. Dann kommen wir zu Ohio State gegen Michigan State. Und Christian, die wenigsten hätten wahrscheinlich erwartet, dass das der Wishmob Bowl der Woche wird. Ich meine, ja, Notre Dame schlägt Georgia Tech 55-0, aber es war halt Georgia Tech. Bei Ohio State gegen Michigan State haben wir irgendwie alle erwartet, dass es ein bisschen enger zugeht als 56-7 mit einem 49-0 zur Halbzeit.
Sag mal, Leute, was habt ihr in den ersten 2 Stunden des Podcasts gemacht?
Wir sind bei 25 Minuten.
Okay.
Aber wir haben natürlich ausführlich über die Maction geredet und ja.
Sehr ausführlich. Ich habe nicht mal ein einziges Team vorgestellt.
Bernhard Reimann ist legit. Ich habe den am Wochenende gesehen. Das ist echt. Der ist nicht nur all hype, der ist gut. Ist wirklich gut.
Hast du Central Michigan gesehen oder?
Ich habe mir auf dem Weg zu The Zone ein Tape von Bernhard Reimann angeschaut, weil mich der gute Andreas Trenner in Karlsruhe mitgenommen hatte. Und ich hatte einfach Bock drauf. Und es ist nur ein Tape, es ist zu früh, aber es ist nicht nur all hype. So. Also.
Wer sagte schon? Ne? Das war mir.
Zumal der andere
Kollegen vertrauen.
Der andere Tackle ist ja auch im Senior Bowl.
Ja.
Der Right Tackle, interessanterweise.
Gedig.
Genau, zurück zu einem anderen Mac-Team im Michigan State. Ja, das war brutal. Also man hätte den Eindruck gehabt, wenn Ohio State an dem Tag hätte 100 scoren wollen, hätten sie 100 gescored. Es gab Leute, die haben nach dem 48-0 gesagt, go for two zur Halbzeit. Das war ein bisschen gemein. So gemein ist natürlich hier niemand in dieser Runde. Ich hatte mich eigentlich auf diesen frühen Slot echt gefreut, weil wir haben früh gespielt zugegebenermaßen, wir haben verloren und ich war angepisst, aber College Football, ja. Und das also Einbahnstraßen-Football wird ihm ja nicht gerecht. Das war ja irgendwie mit 200 km/h in eine Richtung und völlig chancenlos, ja. Und
war Autobahn-Football, ja. Das ging einfach nur in eine Richtung und das besonders schnell, ja.
Wie Lodder früher so schön gesagt hat, eine Richtung. Der pfeift doch alles gegen uns.
Genau. Gewinner der Woche übrigens, Mel Tucker. Wann verlängerst du deinen Vertrag bei Michigan State? Richtig, in der Woche vor dem Ohio State Spiel. Sehr clever. Ja.
Das war jetzt so wieder das Angst Ohio State, Jan, oder?
Ja, davon rede ich ja seit ein paar Wochen. Das ist halt, die sind halt wieder richtig, richtig gut in Form gekommen. CJ Stroud, seine Weltklasse-Receiver gegen diese überforderte Secondary der Spartans, gerade die Outside-Cornerbacks, das war ja vorher schon die Schwachstelle. Die reichen halt aktuell leider nicht für Höheres. Das war schon die gesamte Saison so. Michigan State hat ja irre viele Pass-Yards abgegeben, aber eben durch opportunistische Defense, durch einzelne Big Plays, durch ein bisschen Pass-Rush und eben auch durch ihre Offense gewonnen. Mel Tucker hatte ja, das muss man ihm natürlich auch entschuldigen, anrechnen, hat ja vor Saisonbeginn kaum Cornerbacks auf Scholarship im Team, die mussten sich halt dringend im Transferportal bedienen, haben sich dann halt ein paar geholt von größeren Programmen, Kimbrough von Florida, Williams von Alabama. Er hat ja jetzt auch noch versucht, der Secondary so einen Spark zu geben, indem er den dritten Transfer, Marky Lowry, in die Startelf befördert hat statt Williams, aber das ist völlig egal gewesen. Gerade außen eben Chris Olave, Garrett Wilson, die haben alles gemacht, was sie wollten. Die beiden standen zunächst mehr im Rampenlicht als mit dem Jigba im Slot. Das hatte ich auch so erwartet, weil du eben dieses Warten Stevens außen wirklich gut attackieren kannst. Und auch ein Lob, was natürlich dann immer ein bisschen untergeht, an die O-Line der Buckeyes, denn Sparty hatte vorher oft eben mit viel Pressure einiges hinten ausgleichen können, einige Schwächen, aber da kam gar nichts zu Stroud durch. Der konnte ja wirklich ganz gemütlich in der Pocket stehen und sich aussuchen, welcher Receiver jetzt die noch größere Separation hat. Das war schon echt beeindruckend. Und auch auf der anderen Seite, die Defense hat früh Kenneth Walker gestoppt, dann hat der Flow des Spiels ja den Running Back auch ein bisschen aus dem Spiel genommen. Den konnte man jetzt nicht mehr füttern. Wirklich auch eine durchaus beeindruckende Leistung der Defense. Die haben wieder viel rumgeschaffelt bei den Linebackers, bei den D-Backs, aber das ist, wie gesagt, meins wäre es nicht. Ich finde es ganz gut, wenn man da so klare Starter hat, die auch mal mehr als ein Spiel hintereinander starten, aber das klappt offensichtlich. Und dass sie da eben viel rumtauschen, viel rotieren und von daher, ja, Ohio State ist jetzt wieder auf der Landkarte, waren sie seit ein paar Spielen schon, jetzt haben sie es allen gezeigt mit einem Kantersieg ist ja fast untertrieben gegen ein Top-10-Team. Das war halt einfach mal eine Demonstration von Stärke, wie man sie selten erlebt. Und das ist eine Leistung, vor der auch Georgias Defense Angst haben muss. Das muss man so deutlich sagen.
Nun ist es, und da übersprechen wir Cincinnati. Über Cincinnati reden wir gleich, weil dann direkt im Anschluss Christian Michigan bei Maryland zu Gast war und Michigan... Ja, 24-3 Halbzeitführung, dann muss Harbo irgendwie nochmal das rausgekitzelt haben aus seinen Spielern, so von wegen, schau mal, was Ohio State da gemacht hat. Es folgte ein Quarter, wo Michigan 28 Punkte macht, noch 7 Punkte, Anfang Viertes und am Ende ist es 59-18, was auch den einen oder anderen in den USA zumindest, da ging die Augenbraue hoch, aha, Michigan lebt auch.
Ja, aber das ist ja, also Maryland ist ja jetzt nicht die Referenz in diesem Jahr.
Ja, aber also, wir dürfen nicht vergessen, was Michigan uns die letzten Jahre geboten hat. Da wäre es jetzt nicht verwunderlich gewesen, wenn das jetzt ein 21-18 gewesen wäre oder so.
Korrekt. Es scheint ein anderes Michigan zu sein. Ist, denke ich, dem Hype, was das Spiel die kommende Woche betrifft, nicht gerade abträglich. Insofern können wir uns da sehr drüber freuen. Die sehen in weiten Teilen tatsächlich sehr, sehr souverän aus. Und ich meine, die Buckeyes werden jetzt nochmal eine andere Nummer, das ist vollkommen klar. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass sie halt trotzdem wieder abgeschossen werden, weil Ohio State einfach so brutal viel Talent auf beiden Seiten des Balles halt hat, gerade in der Offense so. Aber die sehen erstmal relativ legit aus, was auch immer das bis zum jetzigen Zeitpunkt heißt.
Ja, 10-1 heißt das ja im Augenblick.
Ja, und ein 10-1, wo man über die Niederlage gegen Michigan State ja wirklich auch sagen muss, dass Michigan das bessere Team war. Ne? Also da bleibe ich bei. Also das natürlich nützt einem nichts, wenn man verliert, aber das ist halt bisher eine beeindruckende Saison und muss man Jim Harbaugh auch mal Respekt zollen. Tue ich ungern, nein, tue ich nicht. Nachdem wir hier ernsthaft den Vorwurf bekommen haben, dass wir immer über Coaches so schlecht reden. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich tue das gar nicht. Ich bin auch nicht jemand, der besonders schnell irgendwie Coaches gefeuert sehen will oder so. Also da gehöre ich in der Tat wirklich nicht zu. Ich glaube, das kann man auch über Jahre nachhalten, dass ich Coaches eher noch eine Chance mehr als eine Chance weniger gebe. Aber sei es drum, offensichtlich scheinen wir Coaches immer sehr negativ zu betrachten.
Also den Hotseat gehen bei Harbo andere schon auf. Das war jetzt, also da haben wir nur von außen drauf geschaut in Bezug auf die Temperatur, die wir wahrnehmen, ja.
Ja, und gut, ich meine, wir haben natürlich, sagen wir mal so, jetzt Jim Harbaugh ist jetzt vielleicht Das Sympathielevel ist jetzt vielleicht nicht 10 von 10, aber das ist natürlich auch immer subjektiv.
Das Ergebnislevel die letzten Jahre übrigens auch nicht. Das dürfen wir
dabei nicht vergessen. Ergebnislevel auch nicht. Da gab es natürlich aber trotzdem schlechtere als Jim Harbaugh. Das Problem ist ja so ein bisschen nur erstens die Anspruchshaltung und zweitens sein offensichtlich ja vorhandenes Talent im Rekrutieren, was denen halt immer unglaublich gute Klassen beschert und die bringen es aber nicht so ganz auf den Platz. Nee, also das Spiel jetzt aber gegen Maryland, das hat so ein bisschen ein paar Trends verstärkt. Nämlich erstens der Trend, dass sie besser passen können als noch vor ein paar Wochen. Dass Caton McNamara, der Quarterback, immer ja sicherer wird, auch im Passing. Sie haben ein paar neue Wrinkles eingebaut, eine Woche vor Ohio State, auf die wahrscheinlich die Buckeyes reagieren müssen. Ist immer die Frage, packst du die Sachen halt erst in dem Spiel aus oder packst du die vorher aus, damit die eben darauf einen Teil ihres Coachings verwenden müssen. Sie haben ihren Third-String-Running-Back Donovan Edwards immer wieder aus dem Backfield Routen laufen lassen, auch die ein oder andere längere. Der ist nachher mit 10 Catches für 170 Yards und einen Touchdown rausgegangen. Von daher, das ist natürlich eine ganz gute Idee. Ob man jetzt diesen Kick-Return-Lateral callen muss, das weiß ich nicht. Den hätte ich mir vielleicht aufgespart, aber sei es drum, vielleicht hatten sie einfach Lust. Senior Day, ist es ja gar nicht, spielen ja nochmal zu Hause, von daher, das kann es auch nicht sein. Keine Ahnung, sie haben einfach Lust gehabt, ein bisschen ein paar Feeds-Calls reinzubringen. Sie müssen halt gucken, und das ist, glaube ich, das Entscheidende jetzt auch für das Spiel, sie müssen halt gucken, dass Blake Corum, dass ihr Speedster-Running-Back, der halt wirklich wichtig ist in ihrem One-Two-Punch, dass der wieder fit wird. Den haben sie jetzt nochmal draußen gehabt. Ich weiß nicht, ob geschont oder ob der wirklich noch nicht fit ist. Wäre wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass der halt spielen kann gegen Ohio State. Da müssen sie mit voller Kapelle antreten, sonst wird es sehr schwer.
Zumindest gegen Maryland scheinen sie ihn ja auch nicht wirklich vermisst zu haben.
Nee, aber im Spiel vorher hat man das gemerkt. Im Spiel vorher gegen Penn State, da merkte man, dass Haskins, also ihr Powerback, ist ein guter Powerback, überhaupt keine Frage, aber die Offense ist deutlich statischer gewesen, als wenn du eben diesen Speedsterback ab und zu mal bringen kannst, der über außen durchbrechen kann, der einen Pass fangen kann, der halt after the catch irgendwie gefährlich ist. Das haben sie jetzt in viel größerem Maße eben auf den Third Stringer umgemodelt und das hat sehr gut geklappt. Mal gucken, ob sie da irgendwie was draus gezogen haben. Da bin ich sehr gespannt. Genauso natürlich der andere Punkt, den sie halt immer mal wieder einflechten, ist eben JJ McCarthy, ihr Freshman Quarterback, ihr Hochgehandelter, der eben ein bisschen besser laufen kann als McNamara. Und von daher, da könnte man sich auch überlegen, ob man da noch ein paar mehr Packages kreiert. Der kriegt immer ab und zu ein paar Plays oder sogar einen Drive hier oder da. Das wäre vielleicht spannend, einfach um Ohio State möglichst viel zu geben, möglichst viel im Unklaren zu lassen.
Gut. Also, das war Big Ten, Ohio State und Michigan und die beiden treffen am Wochenende aufeinander. Dann werden wir natürlich gleich nochmal drüber reden. Dann haben wir, weil die zwischen Ohio State und Michigan eingequetscht sind und natürlich wissen, dass nächste Woche nur einer gewinnen kann, die Cincinnati Bearcats gelassen. Die Cincinnati Bearcats, die hatten SMU zu Gast und Christian, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Cincinnati gesagt hat, also liebe Mustangs, wir haben euch zwar lieb, aber wir treten euch jetzt gleich ins Gesicht, weil wir brauchen Stylepunkte für das Komitee. Und dann war es ein Anfang Viertes, ein 48-0. Das dann noch verschönert wurde zu einem 48-14, aber der Sieg von Cincinnati, man möchte fast sagen, methodisch gegen die Mustangs.
Ja, man könnte sagen, das erste Mal so ein wirklich überzeugender Sieg in den letzten Wochen. Das war, nachdem man sich da gegen Tulane und Hastings nicht gesehen, einen abgewürgt hat ohne Ende. Das war mal eine andere Nummer, ja, und das war so eine der weiteren Enttäuschungen des Wochenendes. Weil ich mich da wirklich auf dieses Spiel gefreut hat. Für Sonny Dykes wird es egal sein, der wird trotzdem einen Headcoaching-Job bekommen. Vermutlich den von TCU, schätze ich mal. Aber das war viel deutlicher, als wir das gedacht haben. Und ich meine, SMU hat einige Teams geschlagen, hat eine gute Bilanz gehabt, hatte Probleme gegen die guten Teams in der Schedule. Daher kamen auch die entsprechenden Niederlagen und jo. Cincinnati hat denen mal klar die Grenzen aufgezeigt und so nach dem Motto, hallo, wir sind auch noch da. Wie gesagt, durch das, was jetzt in der Pac-12 passiert ist, durch die Niederlage, durch die brutal deutliche Niederlage von Michigan State, und durch das Chaos, was in der ACC halt auch herrscht, mal wieder, war das für die ein sehr, sehr gutes Wochenende. Einer der Gewinner des Wochenendes für mich, die Bearcats.
SMU, die in der Saison TCU geschlagen haben, die nur knapp gegen Houston und knapp gegen Memphis verloren haben, also mit 7 und 3 Punkten und jetzt von Cincinnati also komplett überfahren wurden. Jan, das war jetzt eigentlich nicht Laufkundschaft. Also das war eins der besseren Teams in dieser AAC.
Ja, das war auch ein Team, bei dem man gedacht hätte, dass sie eben Cincinnati gefährlich werden können, weil sie eben diese gefährliche Passing-Offense haben mit einigen vertikalen Elementen, nicht mehr ganz so viel wie die letzten Jahre, aber einfach diesen ja drei Receiver plus Receiving Tight End, die alle richtig gut sind, mit zwei Backs, die vernünftig sind. Das war eigentlich eine Offense, man dachte jetzt, nachdem gerade Cincinnati ja auch gegen wesentlich schlechtere Offenses so Probleme hatte die letzten Wochen. Und dann kommt so ein Spiel raus, was wirklich ansatzweise ideal verläuft für die Bearcats. Ein erster Drive, der Touchdown, der tiefe Pass auf Tyler Scott, das war dann schon ein erstes Statement. Und danach waren die Bearcats einfach in Kontrolle. Es hat geholfen, dass Jerome Ford, dass der Running Back wieder fit war, aber es war das eine Spiel, wo das Passing Game jetzt mehr im Vordergrund stand, wo Desmond Ridder als Quarterback mehr im Vordergrund stand. SMU ist anfällig in der Secondary, das hat er super ausgenutzt. Das ging im Passing ja fast alles über die Receiver. Das ist ungewöhnlich bei Cincinnati, die sind sonst, bauen sie mehr ihre Tight Ends ein, manchmal auch die Backs. Krönung dann der Cincinnati Special mit Pass vom Receiver Jordan Jones auf Ridder zum Touchdown. Aber letztlich, das Entscheidende war die andere Seite. Die Story des Spiels war die Defense. Die hat ein überragendes Spiel gegen diese Passing Offense gemacht. Eine Passing Offense, die eben auf Big Plays aus ist. Und das hat von Anfang an nicht geklappt. Und zwar mal so gar nicht. Tanner Mordecai, der Quarterback, selbst am Ende mit den beiden Garbage-Time-Touchdowns, der geht raus mit 15 von 26 für 66 Yards. Das klingt nach Tim Boyle oder so, ne? Also Detroit Lions, aber nicht nach SMU-Football. Schlüssel war halt schnelle Pressure. Die Pressure kam wirklich gut durch die Line mit MyJ Sanders außen, mit Curtis Brooks durch die Mitte. Gerade diese Inside-Pressure hat die gekillt. Und wenn du dann Man-Press spielst mit exzellenten Cornerbacks, mit Ahmad Gardner und Kobe Bryant außen, dann können sich weder Plays entwickeln, weil du eben sofort unter Druck gerätst als Quarterback, noch hast du Fenster, in die du den Ball schnell legen kannst. Sie haben es halt probiert mit Quick Passes, mit Screens, mit Swings auf die Running Backs, aber die ganze Defense war sofort da. Man hat einfach diese vertikale Offense komplett zu einer Kurzpass-Offense, ja, umgemodelt, forciert eben, dass sie diese kurzen Pässe nur nehmen konnten, und damit hat man die komplett lahmgelegt. Das war echt sehr beeindruckend. Vielleicht hätte SMU ein bisschen mehr laufen sollen. Sie haben halt nicht diese Sorte physische Backs, die Cincinnati in den letzten Wochen Probleme bereitet haben. Ulysses Bentley ist ein fantastischer, quirliger Runner, der hat ordentlich Big Play-Potenzial. Aber auch den haben sie halt abgewürgt. Also das gerade zu Beginn. Also das war eine sensationelle Leistung der Defense. Das ist ein Statement. Wenn sie so spielen, in der Verteidigung oder auch in der Offense, dann werden sie eben auch den großen Teams gefährlich. Den ganz großen.
Apropos Tim Boyle, wir möchten natürlich unsere Zuhörer auf Donnerstag verweisen. 18.30 Uhr, der Klassiker Tim Boyle gegen Andy Dalton. Number one. Mal gucken, wie viel.
Einen alten Andy Dalton, muss man vielleicht mal dazu sagen. Das ist noch spannender. Mann.
Also nach Brady Manning 21, jetzt also Boyle Dalton 1. Chicago gegen Detroit, es wird bestimmt fantastisch.
Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Doch, ich habe was anderes vor, aber ja.
Donnerstag 18.30 Uhr, okay.
Ja, meine A-Jugend spielt erst am Samstag, weißt du, ne?
Ich bin gar nicht so weit weg von dir da. Vielleicht, nein, tue ich nicht. Aber ich kann es ja jetzt mal on air so tun, als ob ich vorbeikommen würde. Wer weiß.
Sehr schön. Ich würde mich freuen.
Wird aber in der Rivalry eher nicht passieren.
Ja, haben wir fast gedacht.
Warum nur? Ich verstehe es nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ungelöste Mysterien der Menschheit. Lass uns mal mit den nächsten weitermachen.
Ja, natürlich. Also, dann überspringen wir erstmal ein paar, weil, naja, also ich habe ja schon gesagt, Notre Dame mit Georgia Tech 55-0, aber gut.
Hat denn Notre Dame da gemacht mit Georgia Tech, Herr Nicola?
Nee, das hat schon Ohio State mit Michigan State gemacht. Also okay. Das, und zwar in der ersten Halbzeit. Das war die Expresswäsche, ja. Also das kann man, also da ist Ohio State ganz klar der Willi der Bull der Woche. Texas Tech gegen Oklahoma State. Oklahoma State gewinnt 23-0. Jan, das ist so eher das Ergebnis, das ich mir bei Oklahoma State vorstelle, Entschuldigung. Als diese 63 Punkte von letzter Woche.
Ja, aber auch nur in den letzten zwei Jahren, weil ich meine, Oklahoma State war vorher Gandhis Air Raid bekannt. Nur auf
diese Saison betrachtet. Also da war letzte Woche der Ausreißer eher als, ja.
Ja, diese Defense kommt halt immer mehr ins Rollen. Die haben jetzt in den 4 Spielen nach der Niederlage gegen Iowa State insgesamt 23 Punkte zugelassen. Das ist nicht sehr viel. Das ist in der Big 12 erst recht nicht sehr viel. Das waren jetzt alles nicht die Burner-Offenses, aber Texas Tech oder auch TCU, die haben gegen andere Big 12 Teams schon ein paar mehr Punkte aufs Board gebracht. Also Oklahoma State's Defense is for real. Texas Tech hat 108 Total Yards gehabt, damit kannst du natürlich nichts gewinnen. Und mit so einer Defense im Rücken kannst du es in der Offense halt auch ruhiger angehen lassen. Dann kickst du erstmal ein paar kurze Field Goals, dann hast du wenigstens ein paar Punkte auf dem Board. Irgendwann kommt schon eine Chance auf mehr. Ja, die Defense hat das halt komplett dominiert. 5-6 diverse Pressures, massig Tackles for Loss gegen die Runners. Jetzt kriegen sie auch noch Trey Sterling in lange verletzten Safety zurück. Der Backup hat richtig gut gespielt. Sie haben 3 richtig gute Safeties. Die anderen beiden Safety-Spots sind eigentlich fix besetzt. Also wird vielleicht noch besser, gerade im Backend, gerade bei den Defensive Backs. Das ist ein Team, das sich so langsam eben in Stellung bringt, wenn irgendwer vorne noch stolpert. Das muss man so deutlich sagen.
Okay, dann kommen wir zu ACC und da ist natürlich dann wieder Christian gefragt. Clemson hatte Wake Forest zu Gast. Clemson ungerankt gegen Wake Forest die 10. Und Clemson meldet sich irgendwie zum Leben zurück. Also mit Playoffs werden sie nichts zu tun haben, aber vielleicht doch mit dem ACC-Titel. 48-27, der Sieg von Clemson.
Ja, und am Ende steht Clemson dann doch wieder in der Major Bowl, ne? sind wir uns einig, dass Clemson momentan wie das beste Team der ACC aussieht?
Nein.
Sondern?
Also sie haben gegen Pitt ja nun klar verloren oder relativ klar verloren. Ja. NC State. Also ich würde sagen, sie sind in dem Pool drin, aber das beste Team weiß ich nicht.
Okay, wir können uns einfach sagen, es gibt kein bestes Team der ACC.
Das ja, trifft's halt sehr gut. Das trifft's am besten.
das war sehr, sehr deutlich. Das war sehr, sehr deutlich und das Ding ist, bei Clemson, die Defense war ja über das ganze Jahr nie schlecht. Also was war das gegen Georgia? 13 Punkte oder was sie zugelassen hatten? Extrem wenig.
10 und das waren Pick 6, also 3.
Ja, 3, ja, genau.
Ja, also die Defense war das ganze Jahr nie schlecht. Und jetzt ist die Offense mal aufgewacht, zugegebenermaßen gegen eine Wake Forest Mannschaft, die halt dieses Jahr primär von ihrer Offense lebt. Insofern war das kein gutes Matchup für Wake Forest. Ich würde es denen immer noch gönnen, wenn die ins ACC-Finale gehen, auch da gibt es ja ein paar Konstellationen, die, ich glaube, Pitt hat die Coastal gewonnen, wenn mich alles täuscht.
Ja, genau. Wenn Wake Forest gewinnt, sind sie im Finale. Wenn.
Ausgerechnet genau, bei BC, wenn, ne?
Genau, bei deinem Boston College. Ja. Und wenn sie verlieren, gewinnt NC State bei eigenem Sieg gegen North Carolina. Und wenn NC State auch verliert, dann gewinnt Clemson, die ja out of conference spielen, im Palmetto Bowl gegen South Carolina. Von daher, Clemson braucht halt diese beiden Niederlagen. Dann wären sie dabei. Und ganz unwahrscheinlich ist das ja nicht, dass Wake Forest sich nochmal hinlegt. Und NC State gegen UNC ist eine große Rivalität. Also da kann UNC ist ja auch kein schlechtes Team. Also es ist noch nicht ausgeschlossen, dass wir Clemson dann wirklich wieder im Championship-Game sehen und das wäre halt wirklich in diesem Jahr darf das einfach nicht passieren. Da darf nicht wieder Clemson da stehen.
Dann ist aber auch alles über diese ACC-Sache, wenn das
genau
passiert, ne?
Also genau. Also das wäre wirklich bezeichnend. Das wäre der ACC eigentlich auch nicht zu wünschen. Clemson wird das egal sein, aber das darf einfach nicht passieren.
Dann ruft der Pac-12-Commissioner, der ACC-Commissioner beim Pac-12-Commissioner an und lässt sich den polnischen
Selbstgebrauch
rüberschicken. Ja.
Obwohl Clemson natürlich immer noch ein Name ist, der zieht. Ne? Das ist richtig. Und mit Playoffs haben die alle nichts zu tun. Aber es war fand ich schon ärgerlich. Ne? Wie gesagt, Wake Forest ist, wenn ich ein Team in der ACC habe, dann wären es die Teaks. Und dass die jetzt, ich meine, gegen die konnte jeder gut laufen. Nur Clemsons Offense war nun wirklich absolut anämisch die ganze Saison. Und dann beide Runner, Kobe Pace und Will Shipley, über 100 Yards, Kobe Pace fast 200. Jeder 2 Rush-Touchdowns, das ist halt echt ärgerlich, wenn jede Woche dieselbe Schwäche ausgenutzt wird.
Und ich meine, Punkte trotz 3 Turnover, ja? Also.
Ja, und ich meine, selbst die Passing-Offense mit Uyangalele kam ein bisschen in Schwung, obwohl ihm ungefähr alle Receiver fehlten. Bo Collins, True Freshman sogar, mit einem super One-Handed-Catch zum Touchdown. Und dann hatten sie ja auch noch diesen Will Shipley mit dem unästhetischen und schlimmsten Jump Pass ever, der aber zum Touchdown kommt. Also das sah so ein bisschen aus wie in früheren Football in so Schwarz-Weiß-Filmen aus, was weiß ich, den 40ern, wenn Leute versucht haben, diesen Ball zu werfen, der auch noch ein bisschen runder war.
Was, wo aber sich der Clemson, ganze, wo sich irgendwie so gefühlt der ganze Körper mit diesem ja. mit dem Pass bewegt quasi, ja?
Ja, oder notfalls eben auch Doppelhand, ne? Schön irgendwie wie beim Basketball oder so. Aber hier Clemsons Defense wirklich sehr beeindruckend. Die haben halt diese Slow-Mash-Offense, die ja keiner stoppen konnte bisher. Die haben die halt mit super viel Pressure up front lahmgelegt. Die D-Line war stark. Die haben die Linebacker immer wieder auf Blitzes geschickt und darauf hatte Wake Forest eben überhaupt keine Antwort. Und man muss auch dazu sagen, die Secondary bei Clemson, da sind viele junge Spieler dabei. Da sind ein paar gute Ältere, die gehen dann jetzt in die Draft, aber die haben jetzt schon viele junge Spieler denen Spielzeit gegeben. Da wächst was heran, leider. Also leider meine ich jetzt für die Spannung gar nicht, weil ich jetzt groß was gegen Clemson habe. Aber das war dann doch wieder ein ziemliches Meisterstück von Brent Venables. Das geht ein bisschen unter, weil die Tigers die Saison halt nicht ganz oben mitspielen. Aber diese Defense, da, an der liegt es nicht. Das kann man doch relativ deutlich sagen.
Der Jan darf auch nichts gegen Clemson sagen, sonst wird die Bibelstunde mit Debo, dann der du jeden Mittwoch teilnimmst, sehr unmöglich.
Ja, gut, dass ich Mittwoch immer was vorhab, aber.
Ja, Bibelstunde mit Table, ja, das hat doch.
Nein.
150 Offense Plays in diesem Spiel, davon 85 Läufe. Warum auch nicht?
Ja, aber ich meine, war halt trotzdem natürlich dann, es war ja nicht, sagen wir mal, Run Offense à la Wisconsin oder Iowa mit sehr viel Zeit dazwischen, sondern es war halt doch dann auch, gerade bei Wake Forest ist ja dann auch viel Hurry-Up, selbst wenn sie laufen, obwohl die sind jetzt gar nicht übertrieben viel gelaufen. Das waren ja auch eine ganze Menge Sacks und irgendwelche kurzen Run-Scrambles von Hartman, aber ja,
war. Ja, 150 Offense Plays und 60 Minuten Spielzeit ist ein Player der 24 Sekunden, also das ging schon gut ab.
Ja, da wurde ordentlich geballert und das, ja, im Grunde muss man ja wirklich sagen, dass in den letzten Jahren hat die Big 12 an Defenses doch ziemlich zugelegt, während die ACC mittlerweile so ein bisschen die neue Big 12 ist, was die Shootouts angeht.
Wow, dann also so viel dazu. Dann schauen wir in die Big 12. Baylor zu Gast bei Kansas State. Baylor gewinnt 2010 und es stellt sich die Frage, Jan, wer spielt eigentlich noch Quarterback bei wem? Weil irgendwie ging da viel kaputt, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, vor allem für Baylor natürlich ein bisschen blöd, dass Gary Bohannon, der ja wirklich die letzten Wochen ziemlich gut gespielt hat, verletzt sich kurz vor der Pause. Der Backup, Jacob Sino, hat sich vor wenigen Wochen entschieden, lieber ins Transferportal zu gehen. Das heißt, man musste dann auf den dritten zurückgreifen, Blake Shapen, sehr schöner Name übrigens, und der dann ins kalte Wasser geschmissen wurde. Der hatte 3 Garbage-Time-Pässe bisher geworfen, das war's. Und ja, erneut wirklich Jeff Grimes, der OC, hat dann ganz schnell mal on the fly eine Offense für ihn kreiert, die ein bisschen anders aussah als bei Bohannon. Der hat ihm halt kurz paar Spiel angedient, der hat ihn aus der Pocket bewegt, der hat seine Mobilität ausgenutzt. Die Bears haben in der zweiten Halbzeit mit ihrem Third Stringer und Führung im Rücken mehr gepasst als in der ersten. Viel auf Sicherheit bedacht, alles kurze Dinger, jetzt keine großen Risiken genommen. Das Spiel auch ziemlich verlangsamt. Shapen hat einmal gefummelt, aber sonst eben lange Drives initiiert, den Ball in eigenen Reihen behalten, haben jetzt nicht mehr groß Punkte gemacht, aber eben dem Gegner auch keine Chance gegeben, Punkte zu machen. Fand ich vom Coaching her mal wieder ziemlich gut. Und ich meine, K-State hat die letzten 4 Spiele gewonnen, 3-mal bei 30 Punkte. Die waren gut in Schuss und die Defense, Aranda's Defense, hat die halt ziemlich lahmgelegt. Die haben einen langen Lauf von Deuce Vaughn gehabt und das war's. Also Baylor wirklich beeindruckend und ja. Sie müssen jetzt hoffen halt, dass Oklahoma State Bedlam gewinnt und dann wäre man mit eigenem Sieg gegen Texas Tech halt im Championship Game. Ansonsten wird's halt nichts damit. Kann natürlich immer noch sein, dass sie trotz allem in New Year's Six Bowl kommen, selbst wenn Oklahoma State sich gegen Oklahoma dahin legt, aber insgesamt natürlich eine super Saison, gibt's gar nichts.
Gut, dann Ole Miss schlägt Vanderbilt 31-17, Big 12 Oklahoma gegen Iowa State, Christian, Oklahoma 28-21. Auch das vielleicht für Oklahoma too close for comfort, aber Spiel gewonnen und damit jetzt 10-1. Und ja, man kann jetzt Bedlam etwas beruhigter angehen, als man vielleicht nach letzter Woche und dieser Niederlage in Baylor gedacht hätte.
Ja, schon. Weil eben aus eigener Kraft reicht es halt zu gewinnen, ne? Das ist mal das Wesentliche, glaube ich, was da rausgekommen ist. Dass es eine harzige Saison ist, dass Oklahoma, glaube ich, keinem Angst macht im Moment in der Offense wie in den letzten Jahren, ist, glaube ich, klar. Trotzdem musst du die Spiele erstmal gewinnen. Sie hatten Iowa State weitestgehend im Griff, bis, ich glaube, dann die Cyclones kommen dann halt mit einem Return-Touchdown quasi zurück in die Partie. Aber wirklich gefährdet war das halt nie. Mich überzeugen die Sooners, die ist ja nicht wirklich. Vermutlich werden sie deswegen Oklahoma State mit 30 wegprügeln, aber ich weiß es nicht. Also normalerweise, für mich gehen sie insofern als Außenseiter in die Partie, weil die Cowboys für mich, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mit einem Mike Gundy-Team sage, die sehen wie das komplettere Team aus. Und ja, wie gesagt, die Message nach dem Spieltag ist, sie können es aus eigener Kraft schaffen, das ist das Wesentliche. Und alles andere muss gespielt werden. Und für ein Playoff-Komitee wird es auch dann schwer, an einem 12-1 Oklahoma vorbeizukommen mit einem Big 12 Championship Game, wenn es soweit kommt. Also, die sind meiner Meinung nach noch absolut mit in der Verlosung.
Wobei sich das Komitee bisher relativ unbeeindruckt von Oklahoma gezeigt hat, wenn man das mal ganz ehrlich betrachten will.
Also, ich glaube, sie sind in der Verlosung, aber 12-1, ja, ja, also Big 12 Champion.
Ich bin
also, glaube ich, das passiert, dir. Weiß ich nicht, aber boah. Also, ich finde sie vom Eye-Test her halt so oft so unimpressive. Also, sie haben dann diese occasionally Blowouts, aber dann hast du halt das Spiel, du hast das Kansas-Spiel, was halt echt hässlich war. Und, ja. Also, ich sehe sie nicht als eines der vier besten Teams in der College Football. So. Absolut nicht. Aber.
West Virginia war eklig. Texas brauchen wir nicht drüber reden. Nebraska war knapp. Kansas State war knapp. Ja. Oklahoma 2021. Wir werden sehen. Bedlam nächstes Wochenende. Und auswärts bei Oklahoma State, ne? Also.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch noch ganz Besonderes. So, BYU schlägt Georgia Southern 34-17. Dann Wisconsin gegen Nebraska 35-28. Christian. Wir haben beide die zweite Halbzeit von diesem Spiel geschaut und ja, irgendwie man kann mit Jan nachfühlen, wenn man sich das so anschaut.
Ich hatte harte Chargers-Vibes zum Teil, was ne, diese Nebraska-Saison dieses Jahr betrifft, weil du grundsätzlich alles innerhalb von einem One-Score verlierst und du so oft da dran bist und ich war ja froh, dass du auch eingeschaltet hast, weil ich gehe halt rein und Pick Martinez. Und
das war mir so ein paar Wisconsin. Wochen passiert, das passiert glaube ich öfter.
Ja, und dann prügelt halt Wisconsin der Nebraska übers Feld zum, ich weiß gar nicht, und Nebraska war halt immer wieder auf dem Touchdown dran und wir haben ja in dem Podcast darüber geredet, dass wir alle Wisconsin eher auf dem Auftrieb sehen und verbessert zu Saisonbeginn. Ich glaube, spielen die in Woche 2 gegeneinander, gewinnt Nebraska das Spiel. Aber so ist es halt. Nein. So ein bisschen.
Nee. Die ist doch egal, in welcher Woche, sie verlieren alles knapp. Ja, jetzt alle 8 Spiele waren ja im Grunde genommen One-Scores, bis auf das gegen Ohio State, wo es kurz vor Schluss das Field Goal von Ohio State gibt, was aus 6-9 Punkten macht. Aber im Grunde genommen ist das ja auch ein One-Score, ja. One-Score vom Verlauf her. So, ja. Es ist egal wann, sie verlieren sie eh.
Außer gegen Northwestern, da lief's dann, aber ja.
Da lief's dann, ja.
Aber ich kann es echt verstehen. Also ich kann deinen Ärger.
Und am Ende war es eine PI, tut mir leid, liebe Schiedsrichter, aber.
Ja, aber das ist dann auch, weißt du, das ist, da war ich schon drained irgendwie, da habe ich mich nicht mal mehr aufregen können drüber. Aber es ist doch wirklich, also, weißt du, oder wisst ihr jetzt, ich möchte es gar nicht so, möchte es gar nicht so lang machen, aber Frost, ich habe ja die letzten 2 Wochen schon genug gerantet, aber dann stellt er sich hin, ich meine, er ist gerade so seiner Entlassung von der Schippe gesprungen, entlässt halt ein paar Trainer, dann kommt die PK, da erwähnt er das auch nochmal, das wirkt alles so, als ob der da auch ein bisschen zu, sagen wir mal, gedrängt wurde. Und dann wird er gefragt, naja, sein Special Teams Coach, der eigentlich der Outside Linebacker Coach ist und das so nebenbei übernimmt und wie man jetzt die letzten Wochen ja gesehen hat, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ja. Also die Huskers sind in allen Metriken, egal was man bemüht, halt eins der schlechtesten 3, 4 Special Teams in der FBS, also von 130 Teams. Und da stellt er sich dahin und sagt, it's not a special team issue, it's a specialists issue. Also wirft halt Kicker und Panther unter den Bus. Und das allererste Special Teams Play nach dieser dummen Aussage ist halt der Kick-off-Return-Touchdown von Wisconsin. Das ist doch Bad Karma, oder das kann man doch gar nicht mehr fassen. Also ich meine,
wenn der Kicker halt nicht tackelt.
Ja, genau, da muss man es natürlich dann auch am Kicker festmachen. Der hat halt einen kurzen Kick gesetzt, aber der ging halt an der 5 oder 7 zu Boden. Also das war jetzt eigentlich so ein Ding, der eigentlich kein schlechter Kick, weil dann muss der Returner den erst aufnehmen, das verlangsamt alles. Da gibt's natürlich auch immer Momente, dass dann das Timing beim Coverage-Team durch ist, aber da denkst du doch wirklich, Junge, da kriegst du die Strafe gleich serviert mit dem allerersten Play danach. Und dann
Ich hasse sowas wirklich.
Ja, vor allem wenn du hast halt wirklich Glück, dass du eben diesen Ruf hast, dass du eben so viele Spiele knapp verloren hast, dass der AD dich kennt, der neue, weil ne, sonst ein neuer AD heißt natürlich auch gleich, ich will meine neuen Leute da drin haben. Trev Alberts, der kennt ihn quasi noch aus nicht gemeinsamen Zeiten, aber die sind halt nicht weit auseinander von der Spielzeit bei den Huskers. Und du springst gerade wirklich der Entlastung von der Schippe und dann haust du erstmal so einen raus und anstatt einfach zu sagen, hey, unsere Special Teams sind wirklich Grütze und ich überlege mir halt vielleicht doch einen hauptamtlichen Special Teams Coach einzustellen. Nein, natürlich, der Outside Linebacker Coach wird das schon richtig, richtig gut können. Nicht. Und dann hast du dieses Spiel danach, das ein bisschen anders lief als die anderen, weil diesmal hat die Defense einen höheren Anteil an der Niederlage gehabt, aber und die Offense konnte den Ball bewegen, wie lange keine Offense mehr gegen Wisconsin's Defense. Die hatten Mitte des Second Quarters die durchschnittliche Yardzahl, die Wisconsin's Defense zugelassen hat, schon getoppt. Und dann habe ich wieder vergebene Chancen. First and 10 an der Badgers 31, daraus wird ein Punt. Second and 2 an der Badgers 6-Yard-Linie. Wird ein Turnover und Downs. Und dann am Ende halt das First and 10 und der Badgers 11, also an der 11, wird auch ein Turnover und Downs. Martinez mit dieser fürchterlichen Armpunt-Interception, wo er einfach den Ball hoch in die Mitte wirft, wo der Safety einfach denkt, ja, danke. Also wo ja nicht mal ein Receiver in der Nähe war, ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat.
Wo der Safety wirklich Zeit hat, sich unter diesen Ball zu platzieren.
Ja, der hätte auch irgendwie den, der hätte auch so ein...
Also dass er nicht Knie fair catch angezeigt hat, war auch schon alles.
Ja, ne? Das hätte er fast machen können. Strafen zur Unzeit, die O-Line. Gut, die O-Line ist jetzt seit Jahren ein Dauerproblem. Das ist dann auch ein Coaching-Problem, wenn du halt dir dauernd auch oder den einen oder anderen Forster auch rekrutierst. Und das hat man in der O-Line geschafft. Und die sind alle schlecht. Das sind ja keine untalentierten Spieler. Da halte ich es mit Wahrscheinlichkeiten. Das kann nicht sein, dass man sich ausgerechnet immer die holt, die dann nichts werden. Dann klar, die DPI bei 4th and 20, das Refglück war die ganze Saison nicht auf Seiten der Huskers, aber das ist dann auch egal. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt Braylon Allen, ich hatte ja letzte Woche schon hier eine Lobeshymne auf ihn abgesetzt. Dieser Typ ist ja auch schon krass, der Running Back von den Badgers. Der ist 17, der sieht irgendwie gefühlt aus schon wie Derrick Henry und spielt auch so. Und 6'2", 240.
Du wusstest, was kommt und du wusstest, die kriegen es auch nicht gestoppt. Ne? Das ist ja wie ein Bulldozer.
Ja gut, das ist bei Wisconsin natürlich oft so, ne?
Schlechte Erfahrungen gemacht, wie du schon gesagt hast, der ist 17.
Er spielt etwas aufrecht, er hat einen super Speed, er hat Balance, die Tackler prallen einfach an ihm ab, der ist physisch ein absolutes Tier. Ich hatte das ja, wie gesagt, letzte Woche, aber auch die feineren Momente des Running Back Plays, Patience, Vision, rennt nicht blind in die Mauer, hat Defender gesidestepped, blödes Wort auf Deutsch. Wenn es nicht gegen die Huskers gewesen wäre, und es ist ja immer gegen die Huskers, ich habe das vor einigen Jahren mal, diese Statistik, glaube ich, im Rahmen unseres Podcasts rausgeholt, was Badgers Running Backs gegen die Huskers so erlaufen, das ist immer sehr viel. Ich habe mich sofort verliebt und hatte das die Spiele vorher auch ein bisschen. Und ich hatte sofort an Jonathan Taylor gedacht. Auch da, die ersten paar Spiele, da habe ich mich ähnlich gefühlt. Das ist einfach ein Freak. Und dass solche Leute dann, ich meine, der hat die letzten Wochen schon richtig aufgeregt gegen Nebraska, drehen sie dann immer noch mehr auf und wie gesagt, die Defense, der mache ich jetzt, kann ich nicht den ganz, ganz großen Vorwurf machen, das war natürlich insgesamt keine gute Leistung, weil die hat die ganze Saison über stark gespielt. Jetzt haben sie es in dem Spiel mal mit verbockt. Ich habe übrigens nachgeguckt, Christian, weil wir das ja neulich hatten. Nebraska ist jetzt 3-8 und ist nach SP Plus Ratings immer noch Platz 33 im College Football. Vor Arkansas und vor Michigan State. Also
fantastisch. Naja,
es ist eine Saison. Und wie gesagt, diese Special Teams Nummern, dass das jedes Spiel so ist. Dass es wirklich jedes Spiel so ist. Und das ist eben, natürlich ist die kleinste Unit von den dreien Offense, Defense, Special Teams. Völlig klar. Aber wenn du da so schlecht bist, dann verlierst du damit halt auch immer wieder Spiele. das kennen ja die Chargers auch ganz gut. Ich meine, da ist ja wirklich die größte Parallele, dass du einfach es nicht gebacken kriegst, diese dritte Unit, dieses dritte Element des Spiels auch nur so im mittelmäßigen Bereich zu haben. Das wird ja schon reichen.
Dazu vielleicht eine kurze Story. Weil du hattest am Montag das ja getwittert, von wegen, das sind nicht mehr meine Chargers.
Ja.
Ich war ja am Sonntag in München für dieses sensationelle Spiel zwischen Philadelphia und New Orleans. Ich komme früher nach Hause als sonst, was in dem Fall 5 war. Ich habe es mir bewusst gespart, im Zug mir irgendwelche Updates von dem Spiel zu besorgen. Ich komme nach Hause, es ist ungefähr 5:30 und denke mir, okay, 3 Stunden sind vorbei, das Spiel ist durch. Pennst entweder ein, indem du angepisst bist, weil du die Steelers nicht geschlagen hast, aber eigentlich gehst du doch davon aus, dass du sie schlägst. Ich stelle fest, das Spiel läuft noch. Es war nach dem Chargers Touchdown. Es war quasi mit, ich habe das Spiel angemacht in dem Moment, wo die Steelers quasi den letzten Drive hatten. Der ja dann relativ ereignislos war, ja. Und dann schaust du dir halt irgendwann im Laufe des Montages, schaust du dir an, wie du ein Spiel, was du komplett kontrollierst und die Steelers komplett an die Wand spielst. Ne? Special Teams. Dieses Punting. Dann der eine ungünstige Turnover von Herbert zu dem Zeitpunkt, ja. Der Defense, die dann halt auch zum Teil Sachen abgibt, wo du dir denkst, Junge, muss nicht sein, ja. Aber trotzdem ein Spiel, was du kontrollierst und dann bist du irgendwann hinten. Du bist ja, einfach 3 verdammte Punkte hinten, ja. Es ist gut, dass ich das nicht live gesehen habe. Ist auch gut für meine Nachbarschaft, dass ich das nicht live gesehen habe. Und es ist auch gut, dass ich im Zug keine Updates mehr geholt habe, weil ich wäre ausgerastet, glaube ich. Zumindest innerlich. Ja.
Die hatten es vollkommen im Griff gehabt vorher. Vollkommen.
Ich muss auch zugeben, ich bin nach dem 3. Quarter ins Bett, weil für mich war das Ding durch.
Ja.
So wie es
lief. Und ich freue mich total, dass die Offensive gegen eine starke Steelers-Defense mal so eine Explosion hatte. Ne? Aber das ist mal halt wieder so das Typische, so, du kriegst die Chargers nicht komplett aus diesem Team raus. Egal, wo die... Und wenn das irgendwann die Neukaledonien Chargers wären, auch dann wäre es. Aber ja, also nur
was das ist das dann? You can get the Chargers out of San Diego, but you can't get San Diego out of the Chargers, oder wie?
Na, you can get the Chargers out of San Diego, but it's still the Chargers. So. Also, ich glaube nicht, dass es mit San Diego zu tun hat, wo man sagen muss, die Baseballer haben diese Saison eine der größten Chokes der jüngeren Vergangenheit im Baseball mit hingelegt. Aber da könnte jetzt Axel Goldmann und der Flo und der Kollege Tries, der immer noch seine Jinx-Mentalität hat, mehr dazu sagen. Ja. Aber nur, dass du das mal hattest, ist so, ja. Aber Jan, du hast mein aufrichtiges Mitgefühl. Das sollte auch wirklich nicht dieser Tweet am... Der Nikola war ja nur gemein. Nikola hat ihn nur gesagt, er will sehen, dass... Also er möchte gucken, wie sie es diesmal versemmeln, aber sind wir mal ehrlich, in dem
Slot... Hab ich auch gesehen.
In dem Slot so wahnsinnig viele Alternativen gab es halt auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Weil viele andere Sachen waren Blowouts zu dem Zeitpunkt und
das halt nicht.
Und da war noch ein geranktes Team dabei.
Ich weiß nicht.
Also ich hatte übrigens das Gefühl, dass Nebraska so spielt, als würden sie den Touchdown mit wenig Zeit auf der Uhr spielen wollen und dann für 2 gehen. Weil so wie sie in der Defense angestellt haben, weiß ich nicht, ob du da an der 25 in die Overtime gehen willst. Ja, und dann dieses fette Holding beim ersten Versuch. Und dann verstehe ich aber auch nicht, dass also was hier halt nicht passieren darf, ist halt 1. und 20, 2. und 20, 3. und 20, 4. und 20. Ja, also
ja, dann muss hinterher irgendwann kürzer dürfte. Werden.
Aber gut. Und dann die PI.
Ja.
Well. Das war Nebraska. Übrigens, das war es dann für Herrn Martinez, weil ich habe gesehen, nächste Woche spielt er nicht.
Ja, nächste Woche spielt er nicht. Der ist halt die ganze Zeit, der hat zwischendurch ja auch mit so einem angebrochenen Kiefer gespielt oder so einem Haarriss da drin und so. Der ist halt komplett, also der Körper macht wenig mit. Darum konnte er auch längst nicht mehr so viel laufen, wie er sonst tut. Aber das ist noch nicht klar, ob es das für ihn war. Also mit der College-Karriere. Das wird sich zeigen.
Was, der ist er Junior, ne? Der ist Junior, ne?
Der hat seine Jahre durch, aber Corona erlaubt ja allen noch ein Extrajahr, theoretisch.
Ach so, okay, dann ist er okay. Gut, so rum dann. dann sind wir mal, also nee, die Frage ist, sind wir sehr gespannt auf diese Entscheidung, Jan?
Ja, ich bin es durchaus, weil das ist natürlich, Frost hat sich sehr stark an ihn geklammert. Er hat wenig, also auch wenn es nicht so lief, das also war in der letzten Saison noch anders, wo sie halt McCaffrey noch hatten. Dieses Jahr hat er halt Logan Smothers, seinem jungen Quarterback, einem Alabama Highschool Quarterback, wenig Spielzeit gegeben. Jetzt aber schon das Redshirt verbrannt durch die zwei Snaps vor der Halbzeit, wo du da auch denkst, ja gut, aber gut, jetzt spielt er eh im nächsten Spiel, von daher wäre es dann soweit gewesen. Ich bin gespannt, aber ich warte einfach mal ab, wie das jetzt auf der Quarterback-Position dann weitergeht, wie sich Martinez entscheidet, wie sich Frost entscheidet, wir werden sehen.
Gut, dann kommen wir zu weiteren Ergebnissen. Texas A&M schlägt FCS, Prairie View A&M 52-3, Iowa schlägt Illinois 33-23, ACC Pittsburgh schlägt Virginia 48-38. Wir haben ja schon gesagt, Christian, damit ist Pittsburgh im ACC-Finale.
Ja, gutes, interessantes, also war ein nettes Footballspiel. Ich habe dir die Tage irgendwo bei NFL.com gelesen, dass bis zu 3 Quarterbacks in Top 10, nochmal, es ist Bullshit Season already. Von wegen 3 Quarterbacks in Top 10. Ich muss zugeben, das, was ich bis jetzt von Pickett gesehen habe, fand ich relativ gut. Also, ich glaube, der ist mit Young und mit Stroud auch einer der 3 Finalisten für den, was ist das, der Maxwell Award? Für den Quarterback des Jahres?
Es gibt den Maxwell, es gibt den Camp und es gibt den noch irgendeinen.
Ja.
United. Aber das ist der Senior Bowl. Das ist der Senior Award.
Senior Award. Also, ja. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber es war ein nettes Spiel. Virginia hat dagegen gehalten, hat auch gescored. ACC halt, ne? Und für die Panthers halt das Entscheidende, dass sie diesen Bowl quasi Picks gemacht haben. Sehen wir eigentlich eine Dusi dieses Jahr bei einem anderen Programm? Weil dessen Aktien sind ja auch ein bisschen gestiegen in den letzten Wochen. Ich meine, es sind so viele Stellen offen, aber halt wenige im Nordosten, ne? Es ist halt mehr im Süden, was halt offen ist an Trainervakanzen.
Ja, aber das ist ja jetzt kein Grund. Also Jim Moore hat ja auch so gar keine Verbindung zu Connecticut und trotzdem ist er also...
Übrigens Davy O'Brien, nicht Camp. Camp ist allgemeiner. Davy O'Brien ist der Award.
Danke. Ja, Jim Mora bei UConn wird fantastisch. Also Jim Mora weiß nicht, worauf er sich einlässt, aber das ist ja gerade der Charme bei der Nummer. Aber ich bin mal gespannt, weil Ndusi hat ja durchaus schon, also Ndusi hat zumindest eine Identität. Also
und Ndusi wird sich vielleicht auch nicht hinstellen, weil wie der Headcoach von Missouri, von wegen, ich habe in dieser Gegend noch nie rekrutiert, das wollt ihr eigentlich von mir, was soll ich hier, ja, also... Aber wir hatten noch eine Diskussion jetzt auf Twitter von irgendjemandem, der sich sein Team gesucht hat und da so ein bisschen noch auf die Coaches schaut. Wir würden ihm jetzt natürlich nicht gönnen, dass wenn er sich jetzt gerade Pittsburgh rauspickt, dass er mehr Headcoach geht.
Nee, würden wir ihm nicht gönnen. Also ich habe über Narduzzi wenig Schlechtes gelesen, sag ich mal so.
Es geht so. Also wir hatten ja dieses Jahr schon das Ding, was sie gegen Western Michigan verloren haben, wo Tim Lester, der Headcoach von Western Michigan, gesagt hat, naja, die Defense, die kenne ich schon von vor ein paar Jahren, da musste man jetzt relativ wenig Adjustments vornehmen. Ist natürlich, kann natürlich auch irgendwelche persönlichen Animositäten als Grund haben.
Wir hatten dieses eine Spiel 2019, wo er bei einem Touchdown-Rückstand an der 1, 5 Minuten vor Schluss für ein Field Goal geht.
Ja.
Ist auch spannend, aber ja. Aber zumindest, dann sind es ja sportliche Schlagzeilen. Das ist ja nichts neben dem Platz.
Nee. Ja, genau, das ist richtig.
Das zählt ja auch. Nun, auch weiter in ACC, ACC, NC State gegen Syracuse, 41-17. Texas San Antonio schlägt Alabama Birmingham 34-31, bleibt damit ungeschlagen. Mississippi State verprügelt Tennessee State 55-10. Tennessee State ist, glaube ich, auch ist es FCS, ja, ne?
Ja, genau. Ist FCS.
Gut, dann schauen wir ein bisschen weiter. Der Schimmelbowl, Christian. Florida State bei Boston College und Florida State gewinnt 26-23. Ja, ich nehme an, du hast es dir nicht entgehen lassen.
Doch. Also live auf jeden Fall. Weil, Schlaf ist eine unterschätzte Eigenschaft des menschlichen Lebens. Ich schaue ja gerne auf FSU drauf, aber die haben sich stabilisiert. Die sind nicht komplett auseinandergefallen die letzten Wochen. Und sie sind sogar Favorit jetzt im Spiel in kommende Woche.
Ja, das was, aber, da reden wir ja gleich noch drüber, über diesen Verkehrsunfall, der sich vor uns aufbaut.
Genau. Wobei, wir haben diesen Verkehrsunfall kommen sehen. So ehrlich müssen wir sein.
Ja.
Also das ist das, ich hau ja gerne auf Florida State drauf, auch eigentlich immer zu Recht, aber sie haben sich stabilisiert. BC ist ein solides ACC-Team, Jeff Fairley macht da meiner Meinung nach einen guten Job. Aber ja, es ist, also es, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es freut mich sehr für Florida State, weil das ist doch Quatsch. Aber es ist wirklich angemessen, dass die mit dem Talent, was sie auch in der Mannschaft immer noch haben, dann auch solche Spiele gewinnen.
Das war das Fazit zum Schimmelpool. Gut, dann besprechen wir den, wie heißt das Ding? Sunshine?
Showdown.
Showdown, ja, es fühlt sich zumindest für Florida, fühlt sich sehr an wie ein Sonnenuntergang, aber naja. Das ist dann am Samstag. Wir gehen weiter durch die Reihen, stellen fest, West Virginia schlägt Texas, Jan, 31-23, Seth ist schon gar nicht mehr dabei. Und damit ist Texas auch nicht in dem Bowl.
Richtig, was willst du denn jetzt für Spiele noch durchgehen? Hier so vollkommen irrelevante zwischen zwei Teams mit negativer Bilanz?
Ja, nee, das ist ja, wir wollen ja schon die Leute auf dem Laufenden halten, was so passiert bei den Teams unserer Akteure hier. Dann gehen wir runter zu Missouri gegen Florida. Ein 24-23 nach Overtime. Das sich noch positiv anhört. Also ich möchte einfach mal nach dem ersten Quarter 3-3, Mitte zweites, 6-3 zur Halbzeit, 9-6 Missouri. So fühlte sich das auch an. Und am Ende ja geht Missouri in der Overtime für 2 und gewinnt 24-23. Und das hatte dann doch Konsequenzen letztendlich für den Malen. Christian, er hat sich stets bemüht, die ganze Saison, und man hat ihm jetzt seinen Wunsch erfüllt, er wurde entlassen.
Ja gut, bei den Malen hat man halt permanent gehört, dass er sich für die NFL interessant machen will, und
ja, mit einer Niederlage gegen Missouri ist er bestimmt ganz oben auf dem Radar.
Ja, neuer Giants auch sie vielleicht. Wobei der ewige Freddy Kitchens da jetzt nachfolgt. Go Freddy Kitchens.
Ja.
Da möchte ich mal Baker Mayfield zitieren. That guy is an idiot. Aber gut.
Hat das Mayfield ernsthaft gesagt?
Ja, es gibt diesen Moment, wo er irgendwie an der Seitenlinie sitzt. Kitchens kommt an und will ihn so unterm Kinn kraulen, was natürlich auch irgendwie ein dämlicher Move ist. So, hey, komm, haha. Und Mayfield wehrt sich da und er versucht es immer weiterzumachen. Und dann geht Kitchens weg und Mayfield so völlig lakonisch zu dem, weiß nicht, ob der Quarterback neben ihm, und so, that guy's an idiot. Ist nur leider von den Mikros mitgeschnitten worden.
Ja, was heißt, also, ja. Was heißt leider? Also.
Nee, also ich finde, es ist wirklich sehr gut. Also, ich leider für Mayfield, weil das wahrscheinlich jetzt ihn nicht bei Kitchens nicht unbedingt beliebter gemacht hat, aber gut. Es ist wirklich gut. Schaut's euch an. Also jetzt nicht nur ihr beiden, sondern auch diejenigen, die zuhören. Gebt einfach einen Baker Mayfield, Freddy Kitchens Idiot, und dann kriegt ihr einen sehr kurzen, aber sehr aussagekräftigen Clip.
Wenn meistens Idiot fällt in der NFL, ist er meistens zum Erinnern. Ich erinnere an Herrn Peyton Manning.
Idiot Kicker, Mike Vanderjagt.
Idiot Kicker Mike Vanderjagt sprach, genau.
Ja, da gibt es übrigens wiederum tatsächlich eine 15-minütige Video-Dokumentation drüber bei der SB Nation. Fantastisch. Kann man sich immer noch wieder geben. Inklusive hochreizender Kommentare beim Pro Bowl.
Es gibt ein Video, wo irgendwie ein Highschool-Headcoach Jared Goff einlädt, irgendwie so als Quarterback, aber so als Rekrut, Quarterback, potenzieller Rekrut oder Junior College oder so. Und dann an dem Junior College ist übrigens der Sohn von Mike Vanderjagt, und dann hast du halt Jared Goff, der irgendwann den Sohn von Mike Vanderjagt anspricht, der Backup-Quarterback ist, mit What are you, the Panda? Und fantastisch. Aber Dan Mullen, der sein Heim-Coaching-Staff entlassen hat vor 2 Wochen, aber ja.
Also ich verstehe das Timing halt nicht wirklich, das ist so ein bisschen mein Problem.
Von der Entlassung?
Ja, warum jetzt? Warum nicht nach der Saison? Vielleicht willst du dich in Pole Position für... ich habe ja das Gefühl, ich lese ja momentan nur Bill Napier, gefühlt. Also Bill Napier wird Head Coach bei Virginia Tech, bei Florida, ja, vielleicht dann noch bei USC, ja, warum
vielleicht
nicht?
Vielleicht macht er auch einfach alle 3 Teams, man weiß es nicht. Also.
Ja, ich meine, du kannst im Football Manager, kannst du auch eine Vereinsmannschaft und eine Nationalmannschaft trainieren, ja, warum nicht? Heute hier, morgen dort, würde Hannes Wader sagen, ja. Aber das war eine furchtbare Saison für die Gators. Ich habe jetzt viele Stimmen gehört und das wird natürlich Nicolas Mattar besonders freuen. Die sagen, das Ganze ist eigentlich losgegangen mit diesem Schuhwurf und dieser Niederlage gegen LSU letztes Jahr, wo sie immer noch in der Position waren, eine verdammt starke Saison zu spielen und dann ist es irgendwie eingeballert.
Ich glaube, dieser Schuhwurf hat sich bei Jan fast mehr eingeprägt als bei mir, aber ja.
Ja, aber dann hast du halt ein gutes Spiel gegen Alabama und gefühlt ging es danach nur noch bergab. Ja, dann hast du dieses saukomische, was war das, 69-52 gegen Samford?
70-52, ja. Ja? 70-52, glaube ich, ja.
Ja, gut, der eine Punkt. Der ist nur für Mathematiker relevant.
Nikola hat heute aber auch den ganz genauen.
Ja, Nikola, wir suchen auf der Verbandsgemeinde garantiert noch fähige Leute da.
Als Buchhalter vielleicht.
Da kannst du endlich in meine Heimat kommen. Ja, ist recht. Aber,
so viel können wir nicht zahlen.
Ja, du unterschätzt die Kassen der Verbandsgemeinde.
Nee, ich glaube, da hat Nikola einen Punkt.
Es ist ein Autounfall, von dem wir halt wussten, da fährt jemand mit viel Geschwindigkeit ins Stauende. Und der hat sich auch schon ein paar Kratzer und ein paar Dellen geholt.
Er hat aber auch die Leitplanke links und rechts mehrfach mitgenommen im Laufe der letzten 5 Minuten und ist immer noch und war immer noch unterwegs.
Er hat Eindruck hinterlassen, aber ich hätte halt trotzdem nicht gedacht, dass sie ihn jetzt wegen der Missouri, also Missouri ist jetzt nicht das schlechteste Team College Football, so, dass du ihn jetzt deswegen rauskickst. Aber
es war aber auch schwer anzusehen. Also
was vielleicht halt noch dazu kommt, sie sind halt irgendwie dieses Jahr jenseits der 20er in der Recruiting-Klasse, was halt noch ein bisschen dazu kommt und gerade diese Offense war halt über weite Strecken anämisch und das hast du ja mit deinen Zwischenständen schon. Also ich kann es irgendwo verstehen und irgendwo nicht verstehen, aber es ist diese Dan Mullen-Ära wird sehr, sehr indifferent bei mir in Erinnerung bleiben.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, Jan, das war ein Spiel wie diese Overtime zwischen Detroit und Pittsburgh, aber es war auf dem Weg dahin.
Hast du es dir ganz angeguckt? Ich glaube, du hast auch erst am Ende eingeschaltet, oder?
Ich hab zwischendurch hatte ich mal, also ich habe tatsächlich Florida am Anfang mal kurz angemacht und nach dem Motto, na, was passiert heute, ja? Also wirklich so der Katastrophentourist, aber es war so schlecht, da habe ich weggeschaltet. Also nach einem Dreiviertel Quarter oder so, wo du gemerkt hast, also heute geht wirklich gar nichts. Und als ich dann gesehen habe, das geht mit 16-16 in die Overtime, bin ich halt zurück. So nach dem Motto, au, der Rekord von neulich könnte wackeln.
Ja, davon bin ich irgendwie nicht ausgegangen. Das wäre übrigens jetzt, aber war ja zeitgleich mit dem Huskers-Spiel. Also jetzt hast du die beiden hast du dann drauf gehabt als
als ich die Huskers eingeschaltet habe, war Florida schon lange wieder aus.
Okay.
Und ich glaube, das Spiel ging dann auch später zu Ende. Wahrscheinlich, weil die Badgers so viel gelaufen sind. Dann bin ich nach dem Husker-Spiel in die Overtime rüber.
Ja, die Overtime war ja dann sogar recht offensivlastig, ne? Das war jetzt auch nicht so ein Gewürge. Dieser Two-Point-Pass war natürlich auch ein bisschen Glück, dass das Basilek, der war ja schon im Rückwärtsfallen unter Pressure und hing schon in der Luft. Da hat er diesen Lob-Pass gemacht und der Teil stand ja wirklich völlig frei, sonst wäre der Ball auch nicht angekommen, aber
nee.
Gut, bisschen Glück braucht es halt auch und ich weiß aber auch nicht, ob Malen jetzt wirklich für dieses Spiel entlassen wurde oder ob man das jetzt einfach zum Anlass genommen hat, jetzt eine Woche vorher schon Tabula Rasa zu machen, das weiß ich nicht. Also da würde ich ist beides möglich, aber ist eine Ära, wie gesagt, Dan Mullen muss jetzt nicht mein Lieblingscoach, was Sympathielevel angeht. Nein, ich halte ihn trotzdem für einen ziemlich gutes Offense-Mind. Der wird schnell irgendwo unterkommen, ob das jetzt NFL ist, ob das College ist, keine Ahnung, aber der hat jetzt eigentlich ja schon auch Credentials, die ihn dafür befähigen, dass er relativ schnell wieder in höherer Verantwortung sitzt. Wo auch immer das sein wird.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Penn State schlägt Rutgers 28-0 und Jan, gefühlt gab es für jeden Punkt ein Jahr Verlängerung für James Franklin jetzt heute Abend.
Genau, es ist gerade rausgekommen. 10 Jahre, ein 10-Jahres-Contract bis 2031 für James Franklin bei Penn State. Also offensichtlich sind gerade so die Zeiten, wo viele Coaches sehr, sehr lange Verträge bekommen. Und James Franklin wird jetzt dann offensichtlich nicht mehr jedes Jahr entweder auf dem Hot Seat bei Penn State sein und oder meistens und gleichzeitig bei irgendwelchen anderen großen Programmen gehandelt. Das ist eigentlich der einzige, bei dem das dauerhaft gemeinsam vorkam. Das hat sich wahrscheinlich fürs Erste erledigt, vielleicht auch nur für 2 Saisons oder für 1 Saison, aber erstmal ist jetzt wahrscheinlich relativ safe, dass James Franklin bei Penn State bleiben wird. Ich glaube auch, also ich hatte ja nie so ein großes Problem mit dem, auch wenn man natürlich bei ihm den einen oder anderen Ingame-Bolzen, da kann man trefflich drüber streiten, wird man aber auch bei anderen Coaches immer was finden. Ich glaube, dass Franklin insgesamt schon ganz ganz gut dahin passt, ganz guter Typ ist und das Programm ja auch so ein bisschen wieder, gut, nehmen wir jetzt vielleicht mal den Bullying-Skandal dann außen vor. Ist schwierig, das außen vor zu nehmen, aber ein Programm, was ja gerade ethisch-moralisch ziemlich am Boden lag, wieder zumindest halbwegs aufzurichten, hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, wer weiß.
Aber es ist interessant, weil er ist dieses Jahr raus aus dieser Debatte. Und
ja, nicht nur dieses Jahr. Also der Buyout für die nächsten 3-4 Jahre wird so teuer, dass da einige zweimal überlegen werden.
Ja, so aber das Ding ist halt, du hast halt dieses Jahr diese Masse an freien Trainer, also auch an
Top-Programmen, ja.
Genau. Du hast LSU, du hast vorher die USC, also du hast Jahre,
die drei. Die drei sind natürlich schon einfach richtig dick. Ne?
Dann hast du noch selbst ein paar Virginia, weitere. Du kannst das Argument finden, dass Virginia Tech von den strukturellen Rahmenbedingungen das zweit- oder drittbeste Programm der ACC ist.
Ja, weiß ich nicht. Aber gut, kann man sich.
Aber selbst, also das ist nicht der letzte Job, wo du.
Nee,
also,
Washington auch nicht. Also, das,
also
Washington, ja, aber es gibt halt die, die einen fetten Vertrag unterschreiben, und es gibt halt die, die irgendwie durchgehen lassen, dass Miami, wenn der Job frei wird, ja vielleicht ganz geil wäre.
Hashtag Lane Kiffin, ja.
Ja, unser aber also, spezieller also Freund.
Das wird eine super spannende Offseason werden. Aber ja, du kannst, es ist gut, wenn du als Coach und als Mannschaft von Penn State die University of Rutgers schlägst. Ich denke, da sind wir uns alle einig.
Ja, das ist halt wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung da in Pennsylvania. Aber gut, dann Troy verliert gegen Appalachian State und verliert auch den Head Coach, der wurde jetzt auch entlassen, und ansonsten die wie gebraucht die Saison von USC ist, sieht man am Ergebnis gegen UCLA 33-62 verloren. Bei USC läuft gar nichts mehr zusammen, Jan, ne? Also
das ist jetzt stehen sie ja wirklich 4-6, haben ja noch das Nachholspiel, wenn man so will, gegen Cal. Das
am
wird
Wochenende
jetzt...
sie spielen am Wochenende vom Pac-12-Finale, aber halt anders, als sie sich vorgestellt haben.
Genau, und spielen jetzt vorher noch gegen BYU, was nun auch alles andere als ein Selbstläufer sein wird. Also das ist, sagen wir mal so, eine Bowl-Teilnahme ist gerade in weite Ferne gerückt. Das ist natürlich für USC gerade mit dem ganzen Talent, was die ja zweifelsohne haben, schon ziemlich katastrophal. Gut, mit möchte ich jetzt auch nicht im Interimscoach festmachen, denn der muss dann natürlich so ein bisschen die Scherben aufsammeln. Das hat man sich alles selbst zugeschrieben mit diesem ständigen Hin und Her. Clay Helton betraf, dass diverse ADs betraf, dass man immer wieder irgendwie in diesem Limbo war, ja, vielleicht feuert man ihn demnächst oder auch nicht oder was auch immer. Ziemlich peinliche Nummer, muss man ganz ehrlich sagen, und USC kriegt jetzt eben die verdiente, den verdienten Lohn dafür, und UCLA.
Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, es ist gut, wenn das für so einen Dilettantismus irgendwann mal eine sportliche Quittung kommt.
Ja.
Also ohne irgendwelche negativen oder positiven Gefühle gegenüber USC, ja, sondern also dieses Rumgegimpel, das jetzt mal so richtig damit auf die Fresse fällt, ja, dann weißt du, the world is healing so quasi.
Ja, ich bin ganz bei dir. Wie gesagt, ich hätte beides vorher verstanden, dass man vor 2-3 Jahren schon sagt, okay, Helton hat nicht geklappt, wunderbar, oder eben sagt, okay, wir stehen auf jeden Fall zu dir, hier kriegst du deine Vertragsverlängerung. eins von beiden, aber das, diese Nummer, die, sagen wir mal, das, die Jens Keller-Schalke-Nummer, die hat kein Mensch verdient. Und ja, schön, also schön ist natürlich immer relativ, aber dass USC dafür jetzt eine Quittung kriegt und ja, diese Saison ist dann wirklich in den Binsen und nicht nur so ein bisschen in den Binsen, weil man 3 oder 4 Niederlagen kassiert oder die Pac-12 nicht gewinnt, sondern hier geht's jetzt mal richtig bergab.
Ja, USC California wird dann der Abschluss der regulären Saison
so
im,
ist
College,
es.
Im College Football sein und Christian, wenn wir ehrlich sind, diese College Football Saison konnte sich keinen schöneren Abschluss der Regular Season wünschen.
Na, schön ist vielleicht der falsche Begriff, sondern keinen passenderen Abschluss könnte man sich vorstellen als dieses Spiel.
In der das Region. Einzige, was natürlich danach noch kommt, ist Navy Army. Aber gut. Das,
ja, aber das ja, ist ja, das läuft außer Konkurrenz.
Das läuft außer Konkurrenz, so ist es.
Gut, dann kurze Pause und dann besprechen wir die Rivalry Week. Bis gleich.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Es ist also der letzte Spieltag. Es ist Rivalry Week. Es ist Zeit für sämtliche Rivalitäten und wir freuen uns drauf, weil es wird Gims geben, Christian, die auf sich aufmerksam machen und wir werden natürlich fasziniert hinschauen und es genau dokumentieren und es noch die nächsten 10 Jahre quasi dann immer wieder daran erinnern.
Folgt unserem unserem Twitter-Account @SofaQuarterbacks.
Ich glaube,
der unbedingt.
Ja, der wird dieses Wochenende, glaube ich, der so da finden.
Ich glaube, der wird Buch führen auf jeden Fall. Und wir würden euch auch bitten, sagen wir, wenn ihr jetzt irgendwas, was weiß ich, aus der FCS oder sowas seht oder so besonders, wir werden sehr aufmerksam sein. Aber wenn euch irgendwas fällt, dann inkludiert entweder uns oder am besten auch diesen Account. Damit wir wirklich jegliche Schandtaten, Dummheiten aller Arten, Helmschläge, natürlich besonders für den Kollegen Martin relevant, ja, dokumentiert haben und dann auch entsprechend in der nächsten Woche unsere Preise für die intelligentesten Spieler der Woche vergeben können.
Übrigens eine taktische Meinung zum Ende von South Dakota gegen South Dakota State vor 10 Tagen, Christian?
Helf mir.
Das war der Pass, der ins Ausgeworfen wurde, wo die Uhr dann nicht ausläuft, das ist irgendwie so ein 4. Versuch, wo South Dakota State der Quarterback einen 4. Versuch ins Ausschleudert, aber halt eine Sekunde auf der Uhr lässt und mit dem letzten Spielzug South Dakota dann den 70-Yard-Touchdown zum Sieg macht.
Siehst du, diesen 70-Yard-Touchdown habe ich gesehen. Dieses Ding im Vorfeld habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Und dieser 70-Yard-Touchdown, der magische Kräfte entwickelt hat, weil man sieht dann irgendwann in den Bildern einen Menschen mit Krücken in den Händen quer durch die Endzone laufen. Und zwar die Krücken nach oben.
Und, ja, der wird da vielleicht Konsequenzen von getragen haben, wer weiß.
Aber ja.
Also auch die FCS gibt solche Endings halt her, ne? Also
wir freuen uns auf jegliche Dokumentation dieses Desaster. Es ist Rivalry Week. Es wird viel Truthahn geben. Es gibt, wie gesagt, NFL am Donnerstag mit drei Spielen, wo alle Teams ihr letztes Spiel verloren haben.
Manche das war mehr. Das Bears gegen Lions, was war das?
Bears gegen Lions, Cowboys gegen Raiders und Bills gegen Saints.
Okay, ich meine, Cowboys gegen Raiders klingt, also 2 von den 3 Spielen klingen nett. Boah, was die Bills am Wochenende gemacht haben, ich glaube nicht, dass an Andreas Renner lag, dass die so schlecht waren. Weil er es kommentiert hat, aber ja, und Bears gegen Lions wird dann eher ein Spiel, das ist dann eher so der Wegwert-Bowl.
Nein, der Wegwert-Bowl, und das ist ja schon in Wegwert-Bowl drin, ist dann ein anderes Spiel, was zur gleicher Zeit wie Bill Saints oder fast zu gleicher Zeit stattfindet, nämlich der Egg Bowl.
Das war der Wegwert-Bowl, ne? Also WEGG. Ja.
Genau. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Mhm. Lieber Nikola, danke, dass du meinen Wortwitz erklärst.
Dann fangen wir mit dem mal an. Da ist Mississippi State zu Hause Favorit gegen Ole Miss mit 1,5.
Das tippen wir übrigens alle. Also ich würde sagen, dass wir 8 bis 10 Spiele haben, die wir dieses Wochenende alle tippen.
Ich würde hier gerne auch ein Over-Under für Ejections einbringen wollen.
Für Punkte kann ich 62 geben.
Also ich setz das Over-Under für Ejections bei 2,5.
Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Zählt er schon vor dem Spiel?
Alles.
Zählt alles.
Drumherum.
Alles.
Das ist tatsächlich das Spiel, wo sich wirklich die letzten Jahre die Intelligenzbolzen aber auch wirklich versammelt haben.
Man könnte ja auch sagen, es liegt an Mississippi, aber das will ich jetzt nicht tun.
Ja, man sollte das Wasser aus diesem Fluss nicht trinken. Das ist schlecht für die Gesundheit.
Ja, richtig.
Wer gewinnt, Jan?
Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, es ist der Egg Bowl, also unabhängig von diversen Prügeleien, pinkelnden Hunden oder ähnlichem, der sportlich am meisten Relevanz hat. Dass ja. beide Teams, also natürlich insbesondere Lane Kiffin und Ole Miss, aber auch Mike Leach und Mississippi State, haben sich ja doch aus den Niederungen der SEC doch ein bisschen nach oben bewegt und wird ein spannendes Spiel, wird ein Spiel mit sehr, sehr vielen Punkten. Da kann man, denke ich, von ausgehen mit den beiden Offenses. Ich würde Ole Miss knapp vorn sehen, trotz allem.
Nicola?
Das Problem habe ich mit Mississippi State, dass du kriegst die ja nie eingeordnet, ja, weil irgendwie, die haben 7 Spiele gewonnen und manchmal fragt sich schon ein bisschen, wie eigentlich, ja.
Mit sehr viel Passen.
Ja, aber dieses Spiel gegen Auburn muss auch nicht zwangsläufig gewinnen, ne? Also, das meine ich halt. Also, ja. Komm, ich nehme Mississippi State mit 3.
Okay, ich sage Ole Miss gewinnen mit dem Touchdown. Und over 2,5 Projections.
Ja, over.
Ja, over. Ja, da gehen wir alle drüber. Gut, dann schauen wir auf das, was sonst so. Also am Freitag übrigens, am Donnerstag haben sie sich dann diesen Leckerbissen Chicago gegen Detroit gegeben und dann die beiden anderen Spiele. Am Freitag gibt es natürlich massig College Football. Nicht nur am Samstag. San Diego State, die 19, hat Boise State zu Gast, Jan, und Boise State mit 2,5.
Das entscheidet ja dieses sehr vertrackte, oder nicht entscheidet, aber ein Puzzleteil dieser Entscheidung über die Mountain West und das Mountain West Championship Game, in das in der Tat noch sehr viele Teams kommen können, nämlich 5. Ich würde Boise State, ich gehe mit San Diego State allein des Panthers wegen Arisa und dieser Defense. Ich setze auf die Aztecs. Und dann natürlich auch wegen Christian Schimmel, das ist ganz klar.
Also Boise State, Utah State, Air Force, San Diego sind in der Mountain Division die Kandidaten und San Diego State und Fresno State in der West Division.
Soll ich dir alle Tiebreaker, ich habe sie mir vorhin rausgesucht, soll ich sie alle mal vorlesen, damit ich euch richtig nerve?
Nächste Stunde Sendung verschieben sich auf unbestimmte Zeit.
Nein, mach ich nicht. So wichtig wird es wahrscheinlich für die Hörer und Hörerinnen auch nicht sein.
Aber ich vermute mal, es läuft sowas hinaus, wie San Diego State gewinnt, sie sind drin, verlieren sie und Fresno State gewinnt, sind sie raus. Ja? Also ich
weiß nicht, das ist richtig, aber auf der anderen Seite wird es spannend.
Ja, auf der anderen Seite wird es ganz großes Elend, ja.
Und weil alle haben eine 5-2-Bilanz, Boise State, Utah State und Air Force, und alle haben gegen einen der anderen gewonnen und gegen einen nicht. Das heißt, je nachdem, wer dann zu dem eigenen Team gewinnt, danach entscheidet sich's dann halt. Also und die Tiebreaker sind alle auf der Seite von Air Force, wenn also alle 3 gleich reinkommen. Entweder alle verlieren oder alle gewinnen, dann haben wir in der Tat die Air Force Falcons mit ihrer Flexbone Offense im Mountain West Championship Game, was ich fast schon wieder ein bisschen amüsant finden würde.
Go Aztecs, sage ich nur, Go Aztecs.
Ja, ich auch. Also die Aztecs wären jetzt auch meine erste Wahl insgesamt.
Nee, aber das könnte tatsächlich eines der besseren Spiele des Wochenendes werden.
Glaube ich auch.
Aber ein anderes Spiel. Aber Moment. Das Spiel ist um 18 Uhr deutscher Zeit?
Ja.
Kickoff 9 Uhr morgens in San Diego?
Das ist halt der frühe Vogel und so.
Ja, das ist aber der ganz frühe Vogel.
Ja.
Da würde ich ausrasten.
Als Zuschauer schon. Man muss da sein. Also wenn du nicht gerade in der Stadt lebst. Ja? Also,
es macht sehr wenig Sinn, das ist richtig. Aber keine Ahnung, wer sich das überlegt hat.
TV-Time.
Bei CBS. Ja, aber die kannst du, aber guck dir mal die Freitag.
Das andere Spiel ist Arkansas, Missouri. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass du Arkansas nicht um 11 Uhr Ortszeit spielen lassen kannst und dafür San Diego State um Mittag. Ja, also.
Ja.
Ja.
Nun ja.
9 Uhr morgens Outside. Herzlichen Glückwunsch.
Gehen wir doch mal weiter durch.
Es muss diese Pazifikluft sein, irgendwie. vielleicht ist es nicht nur die Pac-12. Gut, dann Texas gegen Kansas State, Christian. Texas mit 3.
The Trend is your friend. Kansas State mit 6 Punkten.
Das ist ein Fox-Spiel, ich ahne schon. Ah ne, der ist ja ganz woanders. Der ist dann am nächsten
Tag. Mich überrascht tatsächlich, dass der Texas der Favorit ist in dem Spiel. Aber
der ist am nächsten Tag dabei bei.
Ja, aber vielleicht macht er einen Doubleheader, wer weiß. Vielleicht macht er die Triple Crown. Zweimal College und einmal irgendwo bei Fox NFL.
Aber wir freuen uns alle darauf, dass er das ist bei The Game, oder?
Ja.
Next.
Dann bleibt es bei Christian. 19:30 am Freitag, Iowa die 17 zu Gast bei den Nebraska Cornhuskers, also quasi der Maisbowl. Iowa mit 1,5.
Und zur Hölle ist das ein Spiel von mir. Egal. Ja, es wäre gut, wenn Nebraska verliert, weil dann können sie ihren Draftspot noch ein bisschen verbessern. Ich habe schon alles gesagt, es hat nichts geholfen, was in Nebraska passiert. Nee, Versuchen wir nochmal eine neue Methode. Push. Iowa gewinnt mit 1,5 Punkten Vorsprung, weil irgendwie zur Halbzeit eine neue Regel etabliert wird, dass du für einen Punt durch die Endzone einen Rouge bekommst, wie im Canadian Football, aber nur ein halbes Rouge, also einen halben Punkt. Und wenn das passiert, könnte er mich zum neuen Pac-12-Commission erinnern.
Over under 41 Punkte übrigens. Das wird fantastisch anzusehen.
Ich nehme das Over tatsächlich.
Nicht ja, aber dann, übrigens nicht dann nur hinein bei minus 1,5, sondern auch die Außentemperatur, laut Wetterbericht.
Okay.
Du, aber dann musst du auf, glaube ich, mehrere Defense-Touchdowns hoffen, die das Ganze Richtung Over spülen. Also das, glaube ich, wird ein sehr unattraktives Spiel. Iowa wird gefühlt wöchentlich schlechter in der Offense. Hat man jetzt an dem Endergebnis nicht so gesehen, aber da gab es auch wieder Defense-Touchdowns. Und Nebraska ohne Martinez, das wird harte Kost. Also wirklich harte Kost.
Freitag, 21:30 Uhr, Jan. East Carolina gegen Cincinnati, die 5. Cincinnati Auswärtsfavorit mit 14.
Ist ein guter, also ich hätte es auch nicht viel höher gemacht. Style Points, sie gewinnen mit mehr als 14, aber nicht so viel mehr.
Dann Trap Game, Fragezeichen, ECU war die letzten Wochen relativ gut.
Ja, wir hatten wir, nee, warst du da schon da? Ja, nee, weiß ich nicht, ist egal. Ja, die haben halt mit Alas auch einen Quarterback, der, wenn er mal on fire ist, dann ballert er raus. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt von einem Trap Game noch reden kann bei den ganzen Trap Games, die Cincinnati schon hatte.
Ja, das Argument sticht, ja.
Aber könnte schon sein, ne? Also das sind nach dem SMU-Spiel, wo sie jetzt eine richtig, richtig gute Pass-Offense so dominiert haben. Kleines Letdown-Game, who knows?
Dann Arkansas gegen Missouri, Christian. Arkansas mit 14,5. Wir haben, glaube ich, gar nicht drüber geredet. Habe ich das richtig mitbekommen? Der Headcoach von Missouri hat auf der Pressekonferenz ein Laserschwert rausgeholt?
Ja, weil Dan Mullen das beim Florida-Sieg ein Jahr vorher ist er als Darth Vader da aufgetreten, was natürlich auch eine Nummer ist, die man jetzt nicht, ja, weiß ich nicht, kann man so oder so sehen. Und Drinkwitz hat sich jetzt dafür revanchiert, indem er sich die Kapuze über den Kopf gezogen hat und so ein Laserschwert da rausholte und irgendwie sagte, weiß nicht, May the Fourth be with you oder irgendwie, keine Ahnung. Irgend so was Star Wars.
Made a Recruiting in Massachusetts be with us.
Ja, beim Recruiting haben ja Herr Drinkwitz und Herr Malen beide so kleinere Kritiken bekommen für ihre Aussagen, von daher.
Gut. 14,5 für wen?
Ja, Arkansas, also bitte.
Ja, Arkansas mit 10. Nicht 14, so schlecht ist Missouri nicht. Arkansas ist besser, aber über 2 Touchdowns.
Dann halt so. Dann haben wir Utah, frisch qualifiziert fürs Pac-12-Finale am Freitag um 22 Uhr, Jan, gegen Colorado. Utah Favorit mit 23,5.
Da würde mich jetzt in der Tat das Over-Under interessieren. Das dürfte dann gar nicht so hoch sein, trotz 23,5.
52,5.
Doch so hoch, na gut.
It's rising.
Den habe ich aber schon jetzt mehrfach gebracht. Der wird irgendwann geht's nicht mehr. Ja. Utah mit 20. Also, ich nehme die Punkte.
Okay. Dann auch am Freitag um 22.30 Uhr Christian, Iowa State gegen TCU, Iowa State mit 15.
Iowa State mit 15?
Mhm. Ach, überrascht.
Was habe ich denn bei TCU verpasst? Also TCU covered. Iowa State gewinnt vielleicht. Ich glaube, dass es ein enges Spiel wird. Also Ich würde es handicappen, Iowa State mit 5 oder 6 oder so, aber nicht mit.
Also Iowa State hat 3 der letzten 4 verloren, der Sieg war gegen Texas.
Ja gut, ja, Texas gewinnt gerade jeder, ne? Also das ist ja kein Argument. Das ist so ein bisschen UConn oder so.
Oh. Alter Schwede, ey. Der Wegwert sagt von sich immer, er ist nicht bösartig. Doch, natürlich ist er das im Grunde seines Herzens.
Ich bin seriös.
Naja, seriös. Das ist, naja. Also, Iowa State mit 6, aber TCU covered.
Dann schauen wir nach North Carolina und in die ACC, Jan. Das in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr morgens. Das Wolfpack von North Carolina State hat die Tar Heels auf North Carolina zu Gast. Die Nummer 20, das Heimteam, ist Favorit mit 6.
Das wird genau so ein Spiel. Das wird relativ eng werden. Gute Frage. Ich will aber ein bisschen Spannung haben in der ganzen ACC-Nummer und dazu gehört natürlich dann schon auch, dass NC State gewinnt, was auch den Vorteil hätte, dass Clemson auf jeden Fall nicht dabei ist. Wie gesagt, ich klinge jetzt zu sehr nach Clemson-Hater, aber ich will einfach ein bisschen Abwechslung haben, wenn sich einmal die Chance auf Abwechslung ergibt. Von daher NC State gewinnt und zwar mit über 6, mit einem Touchdown.
Dann Christian, Pac-12, danach von Freitag auf Samstag um 2 Uhr morgens. Der Apple Cup wird gespielt in Seattle zwischen Washington und Washington State. Washington State Favorit mit 1.
Super, ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wer dieses Spiel gewinnt. Das kann in alle Richtungen gehen. Wazoo mit 6 Punkten.
Over under 43,5.
Ja, das ist ein gutes Over under auf jeden Fall. Under. Under.
Oh, okay. Dann werden wir sehen. Gut, dann schauen wir auf den Samstag. Und beim Samstag haben wir diverse Duelle natürlich innerhalb der Bundesstaaten, wie zum Beispiel in Atlanta das Spiel Jan zwischen Georgia Tech und Georgia, wo Georgia Favorit mit 35 ist.
Ich glaube, das wird noch deutlicher. Einziger Take dazu.
Glaube ich auch. Gut, dann das wahrscheinliche Gus Johnson Game. Samstag, 18 Uhr, Fox. Und ich vermute mal, Christian, das ist eins, wo wir alle wieder ran dürfen. Ich gebe euch die Rahmenbedingungen. Das ist ein Heimspiel von Michigan. Der Wetterbericht sagt sonnig bei minus 5 Grad und 107.600 passen rein. Von daher werden wahrscheinlich 109.000 drin sein, wie immer in den USA. Und wir haben Ohio State Favorit mit 8.
Meine Line, die ich mir im Kopf gemacht habe, war Ohio State mit 10. Also gehe ich mit Ohio State und dem Spread.
Weißt du, was ich für eine Line im Kopf hatte gerade, lieber Christian? Nee. Ohio State mit 10. Von daher mache ich es genauso wie du.
Nicola?
Ja, dann muss ja einer Michigan nehmen.
Jawohl!
Die Frage ist halt spread it outright. Das ist dann halt.
Das ist ja für das Picken ganze Spread nicht wesentlich, oder?
Nee, aber gut, okay. Also, es wird, ich glaube, weniger als ein Score und wer weiß. Ich meine, für diese Rivalität wäre es, glaube ich, gut, wenn irgendwann Michigan sie mal wieder gewinnt. Weil das ist ja doch ein bisschen sehr gekippt, die letzten 20 Jahre, so im Grunde genommen. Von daher, ja. Over under 64,5 übrigens. Also, es könnte unterhaltsam werden.
Eher Richtung Over 20 sogar.
Same.
Okay, ihr seht also die Offense rein dominieren, nicht die, also die Defense von Michigan mit überfahren, ne?
Relativ dominieren, ja. Die Defense von Michigan mit überfahren, wenn es ein halbwegs gutes Footballspiel ist, wird, dann werden die halbwegs mithalten können, aber.
Okay, mit 24,5 ist auch schon eine Ansage, aber.
Ja, also, ja, vielleicht.
Also 35, 27 reichen nicht, ne? Also.
Ja.
Ja, mal gucken.
Mal gucken. Gut, dann. ACC, Christian, Boston College gegen Wake Forest. Wake Forest auswärts mit 4,5.
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der ein Recht behält und NC State gewinnt. Und dann Da wäre eine kleine Schwäche für NC State, von daher Boston College outright mit einem Field Goal in letzter Sekunde.
Okay, dann Jan Baylor gegen Texas Tech, Baylor mit 14.
Oh, Baylor gewinnt, aber vielleicht nicht mit 14.
Ist schon klar, wer Quarterback spielt dann?
Weiß ich nicht.
Ja.
Also Bohannon, das sah ja schon krass. Also er hat sich ja schon ziemlich auf den hinteren Oberschenkel darauf gehauen und sah ja ziemlich mitgenommen aus davon. Also hat ja sofort gemerkt, dass er schwerer verletzt oder verletzt ist. Und weiß ich nicht genau. Müsste man da wahrscheinlich abwarten.
Dann ein Spiel, das für Cincinnati wichtig ist, Christian. UConn, soon to be coached by Jim Mora, hat Houston zu Gast. Die Cougars Favorit mit 32.
Houston mit 35.
UConn sozusagen.
Oh Gott. Ja gut, wir waren heute war es eine Episode, wo wir uns sehr zurückgehalten haben.
Oder die Cookies, aber gut. Von mir aus. Dann, der Sonnenuntergang in Florida, Jan. Die Gators haben die Florida State Seminoles zu Gast. 5-6 gegen 5-6. Es geht um Bowl-Teilnahmen in diesem epischen Duell. Und wir wissen, zur Erinnerung, für die, die es vielleicht vergessen haben, die Buchmacher geben Heimvorteil 3 Punkte Vorsprung. Das ist das, was sie, das ist halt davon, das ist die Linie, von der man arbeitet. Und Florida ist Favorit mit 3.
Ja, toss ab. Ich gehe nach den letzten Eindrücken mit den Noles. Knapp, aber Florida State wird mal wieder ein Bowl-Game bestreiten.
Nicola?
Willst du das Spiel jetzt mehrfach
haben? Natürlich.
Komm, Christian. Du, jetzt willst du es aber auch selbst in die Länge ziehen, nachdem du uns hier so
angehört hast. Will ich nicht,
Ich meine, vom Katastrophentourismuspotenzial mindestens so hoch anzusiedeln wie der Egg Bowl.
Eben.
Meinst du, da werden auch einige Spieler anecken, aber.
Gott. Alter. Kann man aus dem Nix sein, aber dafür gebe ich dir Credit.
Ich, Florida State mit irgendwas, aber ja, Florida State Sieger.
Okay, ich sag Florida reboundet unter dem Interim Head Coach und wir sehen mindestens 2 Ejections.
Wer ist denn noch da, der Interim Head Coach machen kann? Der Hälfte des Head
Coaches. Jason Garrett hätte jetzt Zeit.
Es ist AJ, ist ja. Na egal. Es ist nicht alles.
Ich glaube, es war der Running Backs Coach oder so, der da dann jetzt einspringen muss in einem sehr, sehr kleinen Coaching-Staff. Ja, genau, Running Backs und Special Teams Coach. Greg Knox übernimmt interimsweise.
Ein weiteres Duell um eine Bowl-Teilnahme. 5-6 Rutgers gegen 5-6 Maryland. Jan, Maryland mit 1,5.
Maryland mit 3.
Gut, dann zum Thema MAC haben wir vorhin schon gesagt, zwischen Kent State und Miami, Ohio geht es darum, wer ins MAC-Finale einzieht. Sie spielen am Wochenende gegeneinander. Heimspiel hat Kent State, Christian, und Kent State ist Favorit mit 1.
Ich habe keine Ahnung, ich gebe das Spiel zu Jan weiter.
Ich habe auch keine Ahnung, wir haben zwei echt gute, Miami hat eine echt gute Offense bekommen in den letzten Wochen. Kent State hat die von Anfang an. Ich gehe mit Kent State mit mehr als 1, trotz allem.
Okay, dann haben wir, oh ja.
Außerdem müssen wir gegen Miamis, muss hier getippt werden, so egal woher die kommen, die Miamis, das ist ganz klar.
Nee, wir passen und Christian, es gibt auch ein fantastisches Spiel an diesem Wochenende, wir haben Iron Bowl, wir haben Ohio State Michigan, wir haben den Egg Bowl, wir haben den Apple Cup, ja. Wir haben auch 1-10 New Mexico State gegen 1-10 UMass. UMass darf einmal quer durchs Land fliegen und ist dann Underdog mit 6.
Ja, leider verlieren die Minutemen mit 10 Punkten. Aber sie haben hoffentlich einen guten Flug und vielleicht ein schönes Panorama, was sie sehen. Das würde ich ihnen gönnen.
Die haben 2, ich bin auch sicher, dass sie auch da auf die Mütze kriegen werden. Die haben 2 Spiele gegen FCS-Teams in den letzten 3 Spielen verloren. Das wird, glaube ich, schwierig.
Und jetzt spielen die gegen, das war jetzt, spielen die nochmal gegen ein FCS-Team?
Ja, aber vielleicht eins, was ein paar mehr Punkte macht als sie selbst.
Ich schaue gerade von Boston da nach Las Cruces fliegst. Das ist aber auch, oh, das ist aber auch so viel Flyover Country, ja. Also Missouri, Oklahoma, North Texas, West New Mexico, Ost New Mexico.
Nicola, was, warum willst du es eigentlich so in die Länge ziehen gerade? Man muss sich mittlerweile.
Iron Bowl haben wir immer noch. Iron Bowl, Alabama bei Auburn. Jan, Alabama mit 19,5.
Alabama mit 21. Auburn ist, glaube ich, durch. War ein bisschen schade, dass sie die Saison am Ende so haben wir die Binsen gehen lassen. Mit Backup-Quarterback, da wird wahrscheinlich nicht mehr so arg viel gehen.
Ja, irgendwie kam da so ein Bruch nach dieser Führung gegen Mississippi State, weil das haben sie noch verloren und dann gegen South Carolina und dann ging, man hat das Gefühl, da geht jetzt nichts mehr, ne?
Ja, klar, das ging ja mit dem AMM-Spiel los, aber ja, ist einfach, also nachdem man ja vorher durchaus auch wirklich gute Teams bezwungen hat, war dann einfach die Luft raus vielleicht.
Das ist der Iron Bowl am Samstag um 21.30 Uhr. Ebenso am Samstag um 21.30 Uhr hat Oregon State zu Gast, Christian, und Oregon ist Favorit mit 7.
So, ist halt für die Beavers der Super Bowl in den letzten Jahren, muss man sagen.
Ach, was soll's, Oregon. Was wird Schöneres geben, als Oregon in diese Suppe zu spucken?
Ja. Was soll's, Oregon State mit 3 Punkten nach 4-facher Overtime. Oder 3-facher Overtime.
Das funktioniert nicht.
Nee, ja, nach 2-facher Overtime. Insofern alles gut.
Das geht.
Das geht, ja.
Ist aber unwahrscheinlich mit 4 Punkten.
3 Punkte. Mit 3 hat er doch gesagt.
Achso, ich hab 4 verstanden. Entschuldigung. Nee. Dann geht es natürlich.
Dann, Jan, Michigan State hat Penn State zu Gast. Also der 21.30 Uhr Slot hat schon einen gewissen Reiz. Penn State Auswärtsfavorit mit 1.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Michigan State knapp favorisiert. Ich gehe mit Penn State in der Tat. Also wäre ich so oder so gegangen. Okay. Und ja, mit mehr als einem. Also kein Push.
Gut. Ja, dann ACC nur für Christian, das Duell der Virginias. Virginia 7 mit Favorit mit 7 gegen Tech.
Ich weiß nicht, was Virginia Tech ist. Ich weiß zwar noch weniger, was die Nachfluente sind. Insofern die Cavaliers mit 10.
Okay, dann der was ist die Axt, ne?
Minnesota, Paul Bunyan's Axe, ja.
Genau. Minnesota gegen Wisconsin. Wisconsin mit 7.
Wisconsin muss gewinnen, um die Big Ten West zu gewinnen. Es gibt zwar noch ein weiteres Szenario, wo sie das auch mit Niederlage gewinnen, aber das ist jetzt, nehmen wir mal raus. Ich gehe damit mit Wisconsin. Das wird ein richtiges Slugfest. Das wird Run, Run, Run auf beiden Seiten. Das wird viel Defense sein. Minnesota hat eine gute Defense. Wisconsin sowieso, aber Minnesotas Defense ist unterschätzt. Die haben nicht viel zugelassen, eigentlich die ganze Saison über. Das wird so ein richtig schön, ekliges, physisches Big Ten-Spiel. Ich freue mich drauf.
Dann das Duell in der Wüste, Christian. Arizona State gegen Arizona. You play to win the Duell in the Desert Game. Arizona State mit 20.
Arizona State mit 17, aber es wird nicht knapp werden.
Ich schaue gerade auf den Wetterbericht, 22 Grad. Wieso habe ich mir da vor 2 Jahren so den Arsch abgefroren? Egal. LSU gegen Texas A&M, Jan. Texas A&M mit 6,5.
Ja, Texas A&M gewinnt das deutlicher. Da gehe ich von aus mit 10, 13. LSU ist tough, die spielt noch weiterhin tough. Und gerade in der Defense auch echt viel, wirklich mit viel Herz, aber das gewinnt A&M.
Gut, Bandem, Christian. Oklahoma State gegen Oklahoma. Bei Oklahoma State. Oklahoma State Favorit mit 4.
Krass, dass die Buchmacher das tatsächlich so sehen. Oklahoma State mit dem Touchdown.
Over under 50.
50?
Mhm. Ja, ist nicht so wie sonst.
Ich würde tatsächlich auch aufs Under gehen,
150,
ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, ich würde echt aufs Under gehen. Also irgendwie sowas in der Preisrange.
28, 21.
Ja, so vielleicht sogar noch einen Tacken tiefer, aber das, was du gesagt hast, ist schon okay. Aber ja, ich gebe den Cowboys tatsächlich. Ich glaube, die sind kompletter. Aber das Bedlam kann viel passieren, so, ne? Was mit dem Rest von euch zwei?
Okay, State.
Ja? Ich geh mit Oklahoma.
Okay.
Ich habe so viele Jahre schon erlebt, wo Oklahoma State nah dran war, wo sie genau dieses eine Spiel noch hätten gewinnen müssen, um irgendwas zu reißen, und sie haben es immer nicht hinbekommen.
Ja gut, dann versemmeln sie es halt im Big 12 Championship Game. Ne? Aber.
Ja gut, aber das trotzdem ist für mich Oklahoma einfach der, also ich würde sogar Okie State trotz Mike Gundy wünschen, aber nee, weil ich mag das Team halt gern.
Okie State hat in den letzten vier Spielen 3-3, 17 und 0 Gegenpunkte, ne?
Ich weiß. Ja, wie hatte ich gerade vorhin erwähnt. 23 Gegenpunkte in vier Spielen. Dennoch, Oklahoma gewinnt es knapp, weil irgendwie wirken sie es wie letztes Jahr und wie das ein oder andere Mal etwas länger her, dass sie sich dann doch irgendwie wieder Richtung Big 12 Championship Game wirken, und es wäre irgendwie dann doch passend. Vielleicht gewinnt ja Oklahoma die Big 12 und Clemson die ACC, und dann können wir gar nicht so über so eine überraschende Saison sprechen.
Gut, dann Syracuse gegen Pittsburgh, Christian. Wir hatten gerade, Jan ist jetzt dran. Syracuse gegen Pittsburgh. Pittsburgh im Dom, Favorit mit 13.
Gib mir Pittsburgh mit 17, aber eigentlich finde ich, sind das Spiele, die muss Christian haben, egal wer dran ist.
Ja, aber ja. Der kommt der Palmetto, deshalb kommt der jetzt der Palmetto Bowl.
Ja, aber das ist nicht ganz so, Christian.
Doch, Christian ist voll Bundesstaat South Carolina.
Das stimmt.
Der will da seit anderthalb Jahren hin, deshalb, also es gibt nichts Besseres, als ihn in
Palmetto Bowl. Jetzt reiß mal keine offenen Wunden auf, Mann, ey.
South Carolina gegen Clemson mit 11,5.
Shane Beamer gewinnt das direkt und wird danach als neuer Headcoach von Virginia Tech vorgestellt.
Gut, dann Jan, Stanford gegen Notre Dame. Notre Dame mit 19.
Notre Dame höher. Das, Stanford ist momentan echt eine Zumutung. Kann man nicht anders sagen.
Apropos Zumutung, Christian, USC gegen BYU. BYU mit 7.
Was? 7?
7. Over under 64,5 im Coliseum.
Gib mir BYU mit 21. Ich glaube, das ist wirklich deutlich besser sind als USC. Das ist jetzt nicht irgendwie nur Gehater, aber.
Ja. Letztes Jahr haben sie gewonnen, ne?
Ich weiß nicht, aber ich, also.
Nee, das Jahr davor müssen sie gewonnen haben.
Letztes Jahr
haben sie alles rausgeschmissen.
Ja, weißt du, ich stehe an dem Sonntagmorgen am Bahnhof in Montabaur und schaue auf die Scores aus der Nacht. Und sie halt dieses USC und UCLA Score, und dann habe ich ein bisschen den Glauben an die Welt verloren, aber gut.
Ja, apropos UCLA gegen Kalian, UCLA mit 7.
UCLA mit mehr als 7.
Das ist dann übrigens das letzte Spiel am Samstagnacht um 16:30.
Super.
Für die bis dahin nicht genug Football bekommen haben und nicht genug vielleicht überschaubar guten Football, aber ja. Also, ja, das.
Oder anderweitige Schmerzen.
Oder anderweitige Schmerzen. Gut, das also Thanksgiving und die Rival Week. Das war's von den Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Wavesport gibt's am Donnerstag in der Big Show. Mehr Wavesport dann natürlich auch am Sonntag. Ich weiß nicht, Christian, weißt du schon, was du kommentierst?
Ich bin an diesem Sonntag nochmal tatsächlich nicht dabei, aber dann fast, also relativ, wenn das alles so dabei bleibt, man weiß ja nicht, wie sich gewisse Dinge entwickeln, relativ häufig dann in den letzten Wochen.
Gut, okay. Dann, lassen wir Thanksgiving einfach so durchrauschen, werden Truthahn und Sonstiges in Massen konsumieren, und wenn wir nächste Woche nicht geplatzt sind, dann werden wir das auch besprechen, was da geschehen ist, wie die Championship Games aussehen, welche Konsequenzen das auf das Playoff-Rennen hat. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.
Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show, jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team, and we'll see what happens.